Star Trek.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Atti, Lanzi, Patrick und Wimsi über Star Trek. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes in der Episode. Und los geht's! Heute besprechen wir das Thema Star Trek, sehr umfangreiches Thema. Bei mir sind diesmal wieder mal der Lanzi.
Hallo.
Der Atti.
Grüß euch.
Und zwei neue Stimmen, und zwar das war einerseits der Patrick.
Hallo, grüß euch.
Und der Wimsi.
Servus.
Wir tauchen ein bisschen ein in das Thema Star Trek und wie wir dazu gekommen sind. Wie war denn eigentlich so der erste Kontakt zu Star Trek in kurzen Worten, Lanzi?
Mein erster Kontakt, das gefällt mir gerade recht gut. Ich habe mir damals mit meinem Vater im Kino den Star Trek 7 angeschaut, Treffen der Generationen, der ja nicht unbedingt der beste Star Trek-Film ist, aber trotzdem war ich dann hooked und es hat dann gleichzeitig im ORF zuerst die Original Series, also mit Kirk und dann gleich dran The Next Generation mit Picard gespielt und da habe ich mich sozusagen in diese Welt, in dieses Universum verliebt und es ist seither nicht anders geworden, habe natürlich alle Serien gesehen, also alle Folgen, nein nicht alle Folgen, aber zumindest alle Serien, alle Filme, habe zahllose Bücher und Comics daheim und so ziemlich alle Rollenspielprodukte, die es zum Star Trek Roleplaying Game in den verschiedenen Editionen gibt.
Wie war es bei dir, Attila?
Also bei mir geht es ein bisschen weiter zurück. Die Original Series, die damals im ARD ausgestrahlt worden ist, nachdem es aber wir bei uns auch so gehabt haben, dass wir nur ORF1 und ORF2 gehabt haben, also die zwei österreichischen Staatssender, habe ich immer zu einem Nachbarn rübergehen müssen und habe mich immer dort einmal in der Woche belästigt, dass ich mir die Anschauung so bekannter von meinen Eltern. Also das war noch ein bisschen abenteuerlicher damals. Und ja, aber das hat mir einfach einmal... Ja, es hat Vergleichbares damals halt nicht wirklich gegeben. Also diese ganze Geschichte, diese Vision von der Menschheit, wie sie leben kann, wie es Leben sein könnte, das hat mir schon sehr gut gefallen und hat mich seitdem immer wieder begleitet. Also so wie der Lanzi bin ich nicht, der alle Serien, alles drum und dran gesehen hat, alles verspeist hat sozusagen, sondern ich habe das halt immer die Next Generation geschaut und ein bisschen, also ich war halt immer in Kontakt, sage ich jetzt mal, mit dem Universum, aber nicht so intensiv wie manche andere.
Patrick, wie war dein Zugang oder dein erstes Mal?
Mein erstes Mal, oh je. Ja, das war ganz interessant. Das war eigentlich bei meiner Oma. Die hat damals schon relativ früh Kabelfernsehen gehabt. Und da ist dann aber ihr Mama, also meine Uroma, gekommen zum Spock schauen. Und das war für uns dann immer so der Fixpunkt, wie ich vorher erzählt habe, zum ARD, Star Trek Original Series, und die Oma sitzt da und dort Spock schauen. Und ich bin halt daneben gesessen als kleiner Bub mit, was war ich, 5, 6 Jahre vielleicht, und hab da mitgeschaut. Und von da an hat mich das eigentlich nie losgelassen. Und ich würde sagen, also wenn es nach dem geht, ja, zähle ich mir auch zu den Trekkies. Also ich habe auch alle Serien, alle Filme gesehen, habe alles mindestens einmal auf DVD oder Blu-ray und mache eigentlich seither fast einmal im Jahr einen kompletten Durchlauf, wo ich mit Enterprise anfange bis Voyager und dann jetzt noch Discovery dazu dann und PK.
Das ist ordentlich, ja. Wimsi, wie war es bei dir?
Bei mir hat es auch als Kind angefangen, bei den Eltern. Es ist eine sehr Sci-Fi-fanate Familie und natürlich war Star Trek auch dabei, weißt du, von Next Generation, Voyager und so, alles quer durch. Ja, auch wenn ich damals nicht wirklich verstanden habe, um was gegangen ist, es hat mir einfach die ganze Welt, eigentlich in dem Fall die Galaxie gefesselt, das Universum weiß ich da nicht wirklich. Weil vor ein paar Jahren ist wieder mal so ein Auftrieb gekommen, dass ich mich jetzt wieder mehr damit beschäftigt. Es ist jetzt dann einmal eine Zeit ruhig gewesen, eben vorher. Und dann auch angefangen, dass ich Bücher lese. Also eher so nach Next Generation und so dann stattfinden, also der ersten nicht. Und ja.
Bei mir war es ganz einfach, ich weiß es nicht mehr, ob das jetzt der ZDF war oder ob es da nur der Rhein der ORF war, ich weiß nur, das war kurz bevor RTL und Co. auf die Welt gekommen sind in Österreich, weil wir haben einen kleinen Fernseher gehabt mit 8 Kanälen und da hat es gegeben ORF1, ORF2, Dreisat, weiß ich nicht, ob es da schon gegeben hat, aber ich glaube schon, und ob wir jetzt ARD und ZDF gehabt haben, bin ich mir nicht sicher. Auf alle Fälle, es war vor Knight Rider, haben es im ORF, glaube ich, einmal Star Trek gehabt, also die Serie mit dem Kirk, und das war so ziemlich das Erste und das Einzige, was es gegeben hat. Irgendwann einmal später haben sie mir Captain Future gebracht, und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, mein Berufswunsch ist Raumschiff-Captain werden. Bin ich natürlich geworden, in verschiedensten Rollenspiel-Settings, aber halt, ja. In der Zwischenzeit habe ich natürlich alle Filme und alle Serien gesehen, beziehungsweise besitze einiges davon, aber mit den Büchern habe ich mich weniger beschäftigt und mit den Comics auch weniger. Ich glaube, da hat der Lanze so ziemlich alles, was es gibt. Aber die Geschichte von Star Trek ist ja eigentlich eine sehr, sehr interessante, weil Star Trek ist ja rausgekommen, die erste Serie 1966, und der Hintergrund davon war ja eigentlich, dass der Roddenberry gesagt hat, er möchte etwas machen, hat eine super tolle Idee mit Weltraum, und das wollten sie am Anfang ja gar nicht irgendwie durchgelassen, und dann hat er seiner verkauft, sowas wie Bonanza im Weltraum, und dann hat das irgendwie funktioniert. Deswegen heißt es ja Star Trek und nicht irgendwas anderes. Was kannst du da berichten? Wie hat sich das entwickelt vom Captain Kirk zum aktuellen Projekt? Was war das letzte? Der Picard und Discovery. Da hat sich in der Zwischenzeit ja sehr viel getan mit allen möglichen Reboots.
Naja, was man irgendwie sagen kann, ist das, dass, wenn ich da mal reingrätschen darf, am Anfang der Gene Roddenberry, der Great Bird of the Galaxy, wie er ganz gern auch genannt wird bei den Fans, mal jetzt zwar Military Sci-Fi haben wollte, aber eigentlich eine sehr positive Sicht, die, wenn man sich in Original Series anschaut, auch sehr stark in Richtung Gesellschaftskritik geht. Also es geht eigentlich, wenn man sich das anschaut, nicht so sehr darum, dass die Außerirdischen möglichst strange ausschauen, das hat man sich ja damals nicht leisten können aus Budget, also Spezialeffekt und so weiter, sondern einfach auch verschiedene Gesellschaftsformen sozusagen zu zeigen. Ein wahnsinnig gutes Beispiel ist die Geschichte mit Bele Jagd Lokai. Da treffen sie auf zwei Außerirdische, die jeweils eine Gesichtshälfte ist schwarz und die andere ist weiß, und die hassen sie halt beide. Vollgas. Und der Schmäh ist dabei, dass der eine eben auf der linken Seite schwarz ist und der andere ist auf der rechten Seite schwarz. Und es ist quasi vom Gene Roddenberry damals ein netter Vorhalt in Richtung Hautfarbenrassismus eigentlich gewesen. Also der hat sich damit relativ viele Themen eigentlich beschäftigt. Das habe ich sehr interessant gefunden. Und er hat am Anfang die Serie auch wesentlich komplexer geplant gehabt. Also der Spock war am Anfang was rothäutig gewesen, eventuell mit einem Schwanz, und nimmt Nahrung nur über eine Energieplatte in seinem Bauch auf. Das Raumschiff hat ursprünglich Yorktown geheißen, und wie gesagt, das hat eben da einen Pike gegeben mit einer weiblichen ersten Offizierin, und das ist dann alles irgendwie ein bisschen zusammengestutzt worden. Und man sieht das auch, es gibt ja der Cage heißt es, den ersten Piloten, wo eben der Captain Pike, der danach sozusagen Eingang in den Kanon gefunden hat, nur drinnen ist. Der ist dann verarbeitet worden in der zweiteiligen Serie Talos 4 Tabu, also in der Zweiteiler-Folge. Aber es hat sich dann von der Komplexität, es ist ein bisschen mehr Mainstream gewesen. Und dann noch Star Trek, dann hat sie eigentlich, glaube ich, relativ lang, also einige Jahre hat sich nichts da. Dann haben sie mehr oder weniger mit Next Generation, einer wesentlich, wie soll ich sagen, erwachseneren Version eigentlich angefangen, wobei die erste Staffel auch noch sehr stark sie an Original Series und an diese Wild-West-Manier fast anhängt. Da ist dann relativ schnell gefolgt Deep Space Nine, Voyager, dann Enterprise. Nach Enterprise war dann die interessante Geschichte, dass da mal eine große Star Trek-Müdigkeit war, darum haben sie die auch nur 4 Staffeln gebracht. Und dann war gefühlt einmal lang nichts, also außer jetzt die entsprechenden Filme nur, die aber auch der primär Next Generation waren. Man hat es erst dann nach einer gewissen Zeit wieder probiert, nämlich ich glaube 2009, bitte mich zu korrigieren, wenn das nicht stimmt, dass dann der J.J. Abrahams quasi das Ganze mit so einem Reboot, mit einer neuen Zeitlinie, wo dann der Chris Pine zum Beispiel in Captain Kirk spielt und so weiter, also wo man quasi nur mal zurück an den Anfang geht, aber das irgendwie auch technisch und von den Effekten her. Ich sage nur Stichwort Lens Flare, ja, das hat der J.J. Abrahams, glaube ich, perfektioniert, ja, das komische Einleuchten da, dann wieder rebootet, und interessanterweise hat das aber dazu geführt, dass man dann gesagt hat, wir produzieren eine neue Serie, die quasi so ein bisschen in dem Prequel-Bereich drinnen ist. Das war eben dann Discovery, ist am Anfang, weil es schön, weil es von den Themen her, muss man sagen, fast mehr mit Star Wars irgendwie vom Feeling her zum Tor hat, wie mit klassischen Star Trek, hat man auch, glaube ich, ziemlich kontrovers diskutiert. Und mittlerweile sind wir eigentlich aber so, dass sie Discovery doch ziemlich etabliert hat eigentlich. Es gibt dann auch so, ich sage immer, die Firefly-Variante von Star Trek mit Picard, erste Staffel, ja, die fast in die Richtung dann geht, mit Lower Decks, mit einer neuen Zeichentrickserie, die, muss ich sagen, wirklich lustig und trotzdem ziemlich Star Trek ist. Und ich glaube, es sind jetzt 2 oder 3 weitere Produktionen in der Can, also mit Strange New Worlds, so eine Art Anschluss oder kleines Prequel zu Original Series mit Anson Mount als Captain Pike, der schon bei der 2. Staffel Discovery mitgespielt hat, plus eine neue, ich glaube, eine jüngere Zuschauerschaft gerichtete Star Trek-Serie, die so, ich glaube, vom Nickelodeon kommt, das Star Trek Prodigy, und Section 31, quasi ein Spin-off von Discovery, das so ein bisschen in dem Spionagebereich drinnen ist. Ich glaube, das war es jetzt einmal. Natürlich dann eventuell eine neue Staffel von Discovery selber. 2. Staffel von Picard hat jetzt auch angefangen, soweit ich gehört habe. Die haben jetzt mit Drehen angefangen. Strange New Worlds eben haben jetzt auch zum Drehen angefangen. Also es ist zurzeit 2021 und 2020, glaube ich, wieder ein sehr gutes Jahr oder waren sehr gute Jahre, wenn man Trekkie ist, wenn man wahnsinnig viel neuen Content gekriegt hat in Wirklichkeit. Das war jetzt eine kurze Geschichte des Fandoms.
Jetzt hast du mir leider den ultimativen Reboot vergessen.
Oh mein Gott.
Und zwar war das ja damals in die 70er Jahre, wie LucasArts und der Spielberg mit Star Wars groß geworden ist, sind ja die ganzen Paramount-Bonzen dann zusammengesessen und haben gesagt, ob man da irgendwas in Gang zu setzen hätte, dem ganzen Star Wars-Universum, weil das boomt gerade voll in den Kassen. Und dann ist ein kleiner Archivar da gesessen, also unbestätigten Berichten zufolge, und hat da gesagt, ja, wir hätten da noch irgendwas im Keller, das nennt sich Star Trek oder so irgendwie, da kann man noch was draus machen. Und da hätten sie dann im Privat das berühmte Star Trek Phase 2, das dann leider nichts geworden ist, wo aber das Design quasi von der Enterprise jetzt in die Discovery eingeflossen ist. Und dann ist daraus resultiert Star Trek The Motion Picture.
Ja, ich glaube, da hat sogar, ich weiß nicht, war das nicht sogar der Bear McQuery oder sowas? Ich bin mir nicht sicher. Also irgendwer, der primär eben mit Star Wars Designs auch zum Tor gehabt hat, eben dann ein Enterprise designed, und dieses Design, genau wie du sagst, ist jetzt Discovery, das ja eigentlich fast, also wenn man sich die Original von Phase 2 die Geschichten anschaut, ja fast im Prinzip an einen Sternenzerstörer von Star Wars mit Untertassensektion und Warp-Gondeln erinnert. Und das Lustige, genau, das sind dann wesentliche Themen, sind in Wirklichkeit übernommen worden dann im Setting von The Motion Picture, nämlich im Prinzip war The Motion Picture fast, die, ich glaube, für die 2-stündige Pilot-Episode The Planet of the Gods, glaube ich, hat das geheißen, sozusagen dann im Wesentlichen auch die Geschichte, wobei dann eine wesentliche Geschichte dann auch noch übernommen worden ist in den Star Trek, was war das, Star Trek 5, der, was ist das, Final Frontier, also wo sie halt quasi Gott suchen. Und dann, ja, genau, danke. Wo es dann auch, wobei der ja auch sehr starke Star Wars Online hat, gerade am Anfang, wie die da diese Wüstenstadt überfallen, ich meine, das ist ja voll Mos Eisley in Wirklichkeit.
Weil du gerade Star Trek 5 erwähnt hast, da ist ja immer noch die geniale Szene drin, wofür braucht Gott ein Raumschiff?
Ja, genau. Das hat einer nicht einmal der Q erklären können, weil der ist ja auch ständig
gekommen. Ja gut, zum Q kommen wir nachher noch. Aber gehen wir nochmal zurück zum Kirk, also sprich zur Original Series. Wie du gesagt hast, Charles, er hat da sich von der Geschichte her mit sehr vielen Dingen gespielt. Aber genauso war ja Star Trek bekannt dafür, dass den ersten Kuss einer schwarzen Frau mit einem weißen Mann im Fernsehen gebracht worden ist, was ja sehr viel Diskussionen nach sich gezogen hat. Aber genauso auch, wenn man sich die ersten Folgen anschaut, war ja der klassische, das, wie sagt man da, der Kirk war einfach so der Prototyp vom klassischen Macho in die 60er und 70er über. Der hat schlichtweg alles verkörpert, was es so gegeben hat.
Als Kirk, ich meine, als William Shatner war da ein bisschen anders, weil du eben gerade den ersten Filmkuss zwischen Kirk und Uhura erwähnt hast. Sons of Apollo heißt es auf Englisch, also auf Deutsch heißt, weiß ich gerade nicht. Wo eben die Gesellschaft oder das Studio wollte 2 Versionen drehen, einmal mit Kuss, einmal ohne Kuss. Und jetzt, wenn die Szene ohne Kuss war, hat der William Shatner so ein blödes Gesicht mittendrin gemacht, dass die Szene unbrauchbar war, bis zum Schluss den Schnitt verwenden haben müssen, wo quasi Kirk und Uhura sich küssen.
Mit dem hätte ich nicht gerechnet gehabt. Ich glaube, dass das von Haus aus schon so geplant war und dass das einfach so durchgesetzt haben und fertig.
Der Gene Roddenberry hat es so geplant gehabt, ja. Aber das Studio wollte unbedingt eine 2. Version haben.
The Original Series war ja an und für sich auch einer der vielen Gründe, warum es plötzlich so einen Aufschwung gegeben hat in diversen wissenschaftlichen Studienrichtungen, und war ja auch maßgeblich an Ideen, Fundus dann für diverse Erfindungen, sei es vom Handy oder ähnliches. Also ist Dinge, die man mittlerweile zum Teil schon im alltäglichen Leben hat, sei es Videotelefonie, aber genauso auch in der Medizintechnik. Also es war seinerzeit von der Idee her um einiges voraus. Und weil du vorher gesagt hast, sozialkritisch, was ich immer verbinde mit Enterprise, ich wurscht mit welcher Version, welcher Episode, wurscht welches Jahrhundert oder Jahrtausend, was es spielt, Geld spielt eigentlich bis auf das in Gold gepresstes Latinum eigentlich nie wirklich eine Rolle. Weil sowas wie Wirtschaft schlichtweg, es ist nicht irrelevant, aber es ist halt anders.
Ja, das wird ja auch sehr schön in Voyage Home erklärt, wo der Kirk mit der Dr., fällt mir der Name gerade nicht ein, quasi zum Essen geht und sie dann sagt, lassen Sie mich raten, in der Zukunft gibt es auch kein Geld mehr. Und sie, ja, Sie haben es erfasst und hin und her und darauf. Das wird nachher in Next Generation wird das dann einmal erklärt, dass quasi in der Zukunft, genau, das ist die eine Folge, wo es die aus der Kryostatik die Menschen auftauen, die was quasi aus der Vergangenheit sind. Und da ist eben der eine Börsenmakler dabei und die fragen eben, wie soll in der Zukunft nachher dann mit Geld, und er sagt, okay, wir existieren nur mehr, um uns selbst zu verbessern. Und das versteht er eben überhaupt. Der Gedanke an Star Trek, der mir extrem gefällt, immer, dass quasi die ganze Menschheit nur mehr existiert, um sich selbst zu verbessern. Und das eigentlich für mich ein erstrebenswerter Ansatz war.
Ja, wobei man da schon sagen muss, ganz ausreden dann es nie, weil da unterscheiden sich die Folgen schon ein bisschen, weil es ist zum Beispiel in der Folge The Trouble with the Tribbles, wie es auf der K7-Station, glaube ich, sind, da sagt dann der Typ schon, ja, ich verkaufe Ihnen den Tribble und was ich zwei oder drei Föderationsdukaten hast auf Deutsch, was ich schon mal an sich ziemlich lustig finde. Und bei Picard zum Beispiel reden sie auch relativ viel von Credits und so weiter, aber bei Discovery zu einem gewissen Grad. Also so richtig, wie das funktioniert, reden sie nicht aus. Wobei man so das Gefühl hat, es ist deswegen nicht so das Problem, weil einfach durch die Replikationstechnologie eigentlich die ganzen Grundbedürfnisse von alle Leute in der Föderation einfach gedeckt sind und sozusagen einfach der Bedarf, sich etwas zu kaufen, nicht mehr so existiert wie zu unserer Zeit. Dass man einfach sehr viel von offenem Wissen im Sinne von Medien und so weiter, was ja bei uns heutzutage auch schon voll das Thema ist, partizipieren kann. Den Rest mehr oder weniger, die 3D-Druckvorlagen, die lobt man sich runter aus dem LKS-Netzwerk und so. Und dann repliziert man sich das. Und damit hat man eigentlich die hauptsächlichen Dinge, wo man sagt, man braucht ein Geld jetzt in unserer Zeit, hat man eigentlich nicht mehr. Ja. Nur nehme ich halt einmal an, dass man sich wahrscheinlich nicht einfach so ein Raumschiff replizieren kann, dann wird man da irgendwelche Ressourcen brauchen. Ja.
Ich würde es jetzt einmal ein bisschen anders sehen, und zwar, im Endeffekt ist es einmal die Geschichte mit, was ist überhaupt die Föderation? Ist die Föderation jetzt eine wissenschaftliche Vereinigung? Ist die Föderation jetzt eine Vereinigung auf militärischer Basis? Ist die Vereinigung sowas wie die UN oder ist es einfach alles miteinander? Weil so wie ich das immer mitgekriegt habe, ist alles, was innerhalb der Föderation ist, da brauche ich kein Geld nicht, weil da sind einfach alle Dinge da. Sei es jetzt wegen der Replikation, wie du gesagt hast, oder aufgrund anderer Dinge. Aber alles, was so, wo ich sage, das ist außerhalb der Föderation, also nicht dort, wo die keine Gültigkeit mehr hat. Dort spielt dann Geld natürlich wieder die ganz normale Rolle.
Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich. Ich meine, ich habe mich jetzt, so blöd es klingt, einmal auch so ein bisschen auf juristischer Ebene damit beschäftigt, was tut man sonst in der Freizeit, ja, wenn man Nerd ist. Und das kommt auch ein bisschen durch die Birche. Also ich habe wahnsinnig viel, eben wie du ja vorher gesagt hast, nach Next Generation, diese Anschlussbirche, diese, sage ich mal, Staffel 8 und so, und Staffel 8, Deep Space Nine, also wo es so richtig aufeinander aufbauende Bircher gibt, wo sie jetzt durch Picard ja wieder schön quer geschossen haben, dass da ja wieder nichts passt von dem Written Canon sozusagen. Da gibt es zum Beispiel ein Buch, das heißt Articles of the Federation, das sich sehr stark auf die Politik der Föderation konzentriert, und man hat immer so das Gefühl, naja, das ist dann quasi sowas wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Ja. Aber lustigerweise, wenn man sich die Strukturen anschaut, ist das eigentlich mehr wie eine weiterentwickelte Europäische Union. Also Wirtschafts- und Währungsunion, die nur stärker ist. Ja. Also mit einer gemeinsamen Außeneinheit, in dem Fall Starfleet. Und das stimmt schon, also dass innerhalb dieses Wirtschaftsraums, sage ich jetzt einmal bewusst, halt da entsprechend auch eigentlich Ressourcen kein Thema sind. Also ich glaube, dass der durchschnittliche Föderationsbürger einfach wirklich kein Geld braucht, wenn er auf einem Planeten lebt, weil dort einfach alles da ist sozusagen. Ich sage mal so, da kann man eher so Geschichten vorstellen wie bedingungsloses Grundeinkommen, und wenn du mehr willst, dann hackelst du halt, dann kriegst du sozusagen mehr Credits gut geschrieben. Also so irgendwie könnte man das verstehen. Was natürlich dann außerhalb ein Thema ist, weil eben andere Reiche, andere Imperien halt schon offenbar nur Währung haben, ja. Also insbesondere die Ferengi mit dem goldgepressten Latinum. Ja.
Ich glaube halt auch eher, dass das nur in der Original Series einfach zum Thema gemacht worden ist, einfach als ideologischer Sicht her, dass das Geld nicht so wichtig ist, weil das Streben nach Geld sehr viele negative Sachen mit sich zieht. Das heißt, dass man nur mehr das sieht und nur mehr sozusagen, was halt sehr viele Probleme in unserer Zeit macht. Und ich glaube, dass das einfach eine philosophische Frage ist. Jetzt geht es, glaube ich, gar nicht so um die Details, wie das jetzt gelöst, wie was, wie im Detail oder so. Also da geht es einfach nur um die, wie viele Sachen in der Original Series.
Also einfach nur als Kontrapunkt für die Gesellschaft, die damals, beziehungsweise auch jetzt in Amerika so lebt, im Sinne von vom Tellerwäscher zum Millionär. Und das Wichtigste und das Höchste ist im Prinzip der Dollar auf dem Konto.
Genau, und dass halt einfach die Entwicklung, die persönliche und die Entwicklung der Menschheit als Ganzes viel wichtiger ist, als einfach irgendwelches materielles Streben. Und ich sehe das einfach eher durchaus also einfach nur, wie halt viele andere Themen, als einfach philosophischen Gegenpunkt. Und jetzt, damit ist es für mich getan.
Nach Enterprise, also sprich nach The Original Series, ist ja dann die Zeichentrickserie gekommen, die Animated Series. Wer von euch kennt's?
Ja, ich habe sie alle gesehen. Animated Series ist. Es ist zum Durchkämpfen, sagen wir mal, wie es ist, ganz ehrlich. Andererseits zeigt uns die Animated Series auch Charaktere oder Rassen, die es in der Original Series einfach aufgrund der Komplexität oder aufgrund des Ausschauens nicht gegeben hätte. Zum Beispiel Kaitiana und solche Sachen, die auch jetzt auch in die Bücher dann wieder ganz groß kommen teilweise. Und also, das war für mich jetzt auch in Lower Decks so ein kleiner Rückblick, wo es das war die eine Folge mit der Farm, wo der mit den drei Händen, ich weiß gerade nicht, wie die Rassen heißt, das war eben...
Triexianer.
Ja, genau, danke. Das war eben der Steuermann auf der Enterprise in der Animated Series ist so einer gewesen. Und gerade von dem her haben sie halt einfach, ja, keine Frage, Animated Series war schlecht, Animated Series ist schlecht, es ist nicht gut animiert, es ist die Handlung nicht gut, um nicht zu sagen grottig, aber... Sie haben halt einfach versucht, Ideen umzusetzen, die für die damalige Zeit einfach technisch nicht umsetzbar waren. Und da sind auch die teilweise Folgen von Autoren dabei, die für Original Series geschrieben haben. Eine Folge ist von Walter Koenig geschrieben worden, also der, was in Chekhov gespielt hat. Also da sind schon einige Sachen dabei, die was halt einfach von der Idee her zwar gut waren, aber die Umsetzung dann mangelhaft war.
Ja, Zeichentrick war ja damals, gerade in die 70er Jahre, dann speziell für die Saturday Morning Comic Series für Kinder ja sehr wichtig und zusätzlich natürlich eine Begleiterscheinung für Merchandise verkaufen. Und ich glaube, wenn ich das richtig mitgekriegt habe und verstanden habe, ist das erst mit Anfang der 70er Jahre, also ungefähr die Zeit, wo die Animated Series dann gekommen ist, auch wirklich leistbar gewesen, dass er das herstelle. Also sprich, dass er die überhaupt umsetzen kann. Vorher war das ein massives Problem.
Ich glaube, es war einfach das Problem damals, dass man versucht hat, irgendwie das Ganze am Leben zu erhalten, dass man aber nicht so viel Budget gehabt hat, kommt mir so vor. Und dass man jetzt überlegt hat, naja, wo quasi kriegt man Einschaltquoten und man hat das dann irgendwie fälschlicherweise in Richtung Kinderprogramm verlagert. Das ist ja, glaube ich, einmal irgendwie gesagt worden, in irgendeiner Zeitung ist es gestanden, so Star Trek passt ins Saturday Morning Fernsehen so gut wie ein Rennwagen zu einem Seifenkistenrennen. Also das war, ich kenne die Geschichten teilweise, weil es gibt die erste Buchreihe, die hat sich primär damit beschäftigt, dass man halt das einfach niederschreibt. Ja, und da waren schon ganz interessante Ideen dabei, aber manchmal waren es sehr miese Ideen, da gebe ich vollkommen recht. Was mir ganz gut gefallen hat, ist das, dass sie stellenweise dann auf Serien aufgebaut haben. Also es hat zum Beispiel, glaube ich, eine Folge gegeben, wo dann aufgrund einer divergenten Zeitlinie der Spock nicht mehr existiert hat, wo sie quasi durch den Guardian of Forever, der dann auch mal in Discovery sogar vorkommt, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, dass durch den, also dass quasi da schon an dieser originalen Folge angeknüpft haben. Das hat mir sehr gut gefallen von der Idee her, aber ich gebe vollkommen recht. Also ich glaube, ein Ruhmesblatt ist die Geschichte nicht. Ja.
Dann kommen wir zum wirklich großen Punkt, wo dann sehr viel das erste Mal wirklich mit Star Trek in Kontakt gehabt haben, nämlich mit Next Generation. Ich gehe deswegen mit den Serien vor, weil die Filme ja eigentlich eher immer für mich so ein Draufgab waren. Das ist dann eher so, damit man halt ein bisschen Geld rausholt und damit man die Marke, so wie du vorher gesagt hast, ein bisschen am Leben erhält. Aber der eigentliche Kern und die eigentliche Seele, meiner Meinung nach, spielt sich eigentlich in die Serien ab. Und bei der Next Generation, also sprich das nächste Jahrhundert, wie es so wunderschön auf Deutsch heißt, ja, die erste Staffel war nicht wirklich berühmt, dafür hat es jede Menge Staffeln davon gegeben, nämlich wesentlich mehr als bei der Original Series. Bei der Original waren es ja nur 3 Staffeln, da haben wir sogar schon 7 gehabt. Und die erste Folge war ja einmal komplett was anderes, als was man sich eigentlich gedacht hat. Und was war damals anders? Was war das Eigenartige, mit dem die erste Folge von Next Generation angefangen hat?
Die Menschheit waren auf einmal die Bösen. Da ist einer dahergekommen, der hat gemeint, der ist jetzt der Obergott und habe gesagt, ihr seid die Bösen und ich stelle euch jetzt vor Gericht. Und ich als Einzelperson habe dann nicht gewusst, wer ist das. Und ich als Einzelperson mache jetzt der ganzen Menschheit den Prozess und stoße euch dorthin, von wo ihr hergekommen seid. Und das war halt, also ich ganz ehrlich, nach der ersten Folge, also das war damals eine Doppelfolge Encounter at Farpoint oder Mission Farpoint, ich habe gesagt, ich schaue mir das nie wieder an. Das ist kein Star Trek mehr, das hat mit Enterprise nichts mehr zu tun.
Ja, wie war es für die Wimse?
Ja, jetzt ein Q als Einzelperson jetzt hinstellen ist, ja, okay, was soll man machen? Man kann es ja nicht wirklich anders beschreiben, ja. Wenn man immer so als eine Person dann sieht, aber ich habe es ja jetzt nicht chronologisch gesehen, die Folgen. Ich habe es einmal komplett, so wie es gerade im Fernsehen gesagt worden ist, da wo wir gerade draufgeschalten haben.
Aber was hat der Q für die auf die für Wirkung gehabt?
Einer, der von unten drüber schaut und halt auf die Fehler dann aufmerksam macht. Obwohl man selber über die Fehler drüber stolpern muss. Er hat halt die Fehler aufgezeigt. Das war immer bei Farpoint, was er da sehr aufgezeigt hat. Sehr, sehr groß. Mit Menschheit war er da noch nicht sehr lang unterwegs. 150 Jahre. Ich glaube, ich war es gerade einmal im Weiland unterwegs. Ziemlich viel gemacht. Sehr viel Negatives auch. Und auf einmal kommt ihm da so ein fast allmächtiges Wesen daher. Prangert ihm da die Menschheit an. Macht aber teilweise auch sehr viele Fehler. Was ihm dann bei den späteren Folgen dann sehr schön rauskommt. Dass er dann selber dabei ertappt wird und selber sogar mal von seinen Leuten, sage ich jetzt einmal, vom Continuum dann einmal gerichtet wird. Ich glaube nicht nur einmal sogar.
Ati, wie war das bei dir? Was hast du davon gehalten, dass der oder diese Wesenheit plötzlich auftaucht ist?
Ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht so als Kontrapunkt zu den Original Series gesehen. Ich habe das. Da sind auch sehr viele so philosophische und Themen besprochen worden und das war meiner Meinung nach einfach nur eine Erweiterung dessen. Also ja, für mich war das jetzt nicht irgendwie ganz anders oder was vor den Kopf stoßendes.
Also im Prinzip eigentlich nur eine andere Perspektive auf die Szenerie, die sich da gerade abspielt.
Ja.
Lanze, wie war es für dich?
Ich möchte dazu vorausschicken, dass ich mit Encounter at Farpoint ein bisschen eine schwierige Beziehung habe. Und zwar, ich möchte das ganz kurz erklären, ich habe nämlich de facto bis heute die ersten ungefähr 14 Folgen von Next Generation nicht gesehen. Also immer nur die erste Folge von Encounter at Farpoint, aber nie die zweite Folge sozusagen. Das hat damit zum Tag gehabt, weil ich früher bei den Pfadfinder war. Und immer wenn Next Generation angefangen hat im ORF, das war meistens der Freitag, der Zeugnistag, dann war Wochenende nichts und dann war ich zwei Wochen auf Pfadfinderlager und dann waren die Folgen sozusagen vorbei. Das heißt, mir fehlt bei der ersten Staffel immer so ungefähr die Hälfte. Das habe ich interessanterweise nie nachgeholt. Also ich glaube, ich habe bis heute die zweite Folge auf Encounter at Farpoint nie gesehen. Ja. Zu Encounter at Farpoint selber, ich habe es eben auch dann, ich bin eben erst später in Next Generation eingestiegen und mir hat es einfach gefallen, weil halt Star Trek, ja. Und ich muss einfach sagen, ich finde die Grundidee von Encounter at Farpoint und die Grundidee von Q wahnsinnig gut. Ich finde einen John DeLancey als Schauspieler und in der Interaktion mit Patrick Stewart, der mit Captain Picard spielt, ist das ein Wahnsinn. Also diese Folgen sind immer gut. Er ist dann auch später mit der Kate Mulgrew, also mit Mulgrew, mit der Captain Janeway sozusagen, das ist auch ein Wahnsinn, wie die einfach vom Schauspielerischen her harmonieren. Und was für mich einfach der Q, der fasst irgendwie für mich so auch die Next Generation ein bisschen zusammen. Weil es gibt drei wesentliche Folgen mit Q, die glaube ich für die Next Generation ganz wichtig sind. Das ist die erste Folge mit der Gerichtsbarkeit, wo einfach diese Szene ein Wahnsinn ist. Ja. Also wo die da quasi vor dieses Gericht während des Dritten Weltkriegs gestellt werden. Dann die ganz letzte Folge, All Good Things, die sich im Prinzip an die erste Folge anschließt und wahnsinnig coolen, komplexen Plot hat und die wesentlich wichtigste Folge von Next Generation aus meiner Sicht, wie der Q in Picard sagt, und jetzt zeige ich euch mir einen Feind, mit dem ihr nicht verhandeln könnt, der euch nicht wurscht sein kann, den ihr nicht besiegen könnt, und dann sozusagen sieht man das erste Mal die Borg, die damals nicht so wie bei Voyager dann so ein bisschen die Feinde der Woche wären, sondern die einfach wirklich eine Gewalt sind, der die Föderation nichts entgegenzusetzen hat, wo dann einfach auch mit Angriffsziel Erde einfach die besten Folgen rausgekommen sind. Ja. Also alleine die Borg als Feind oder als Gegner, da haben sie sich wahnsinnig geil was überlegt, muss man ganz ehrlich sagen. Und das verbinde ich einfach so mit Q und drum ist der für mich einfach auch als Figur oder als Story-Vehikel bei Next Generation extrem wichtig. Ja.
Also bei mir war es so, dass ich die Folgen, also speziell die Doppelfolgen, sehr gern gehabt habe und ich war sehr überrascht, wie gut das war. Und ich hätte mir gewünscht, sie hätten es zusammengeschnitten auf Anfolgen und hätten das Zeug mit dem Q rausgelassen. Ich habe es dann lang gehen lassen. Es ist damals, glaube ich, im Satans oder was ausgestrahlt worden. Und bin erst dann Jahre später dann dazu gestoßen und mir gedacht, okay, gut, dann schauen wir es halt einmal an. Und ich glaube aber auch erst dann aus dem DVD-Box-Release raus. Vorher hat es mich eigentlich nicht interessiert. Weil, gut, es hat zwar ein paar lustige Figuren drinnen gegeben, aber der Q war für mich ein Thema. Also jedes Mal, entweder habe ich so einen blöden Zufall gehabt, aber immer, wenn ich draufgeschalten habe, war der Q irgendwie dabei. Und das ist nicht gegangen.
Dabei sind das gar nicht so viele Folgen, wo der dabei ist. Und das kommt dann noch immer so vor. Wobei, muss ich auch sagen, dass All Good Things ist also meine absolute Lieblingsfolge in der Next Generation. Also das ist, gerade die, mit den Zeitsprüngen mit dem Picard, das haben sie schon grenzgenial gemacht. Wo der Q nachher eigentlich zum Schluss sogar, ich sage jetzt nicht helfend eingreift, aber wo er dann den, letztendlich den effektiven Denkanstoß gibt.
Gehen wir nochmal zurück zur Crew als solches. Beim Kirk haben wir gehabt im Prinzip den Kirk, dann den ersten Offizier in Spock, den ja jeder kennt, da braucht man nicht recht viel erklären. Die Uhura, die Kommunikationsoffizierin, die kennt auch jeder. Spätestens seit dem Kuss. Chekov und Sulu kennt auch jeder. Das war im Prinzip mehr oder weniger schon alles, außer Pille.
Und der McCoy.
Genau, Scotty McCoy. Und wie er so schön heißt, im originalen Bones. Und bei uns heißt er halt Pille, warum auch immer er nicht Bones heißt. Ich finde Bones fast ein bisschen witziger.
Das ist in Star Trek 2009 erklärt und zwar sehr, sehr, sehr schlecht übersetzt. Wo sich quasi der Bones neben Kirk hinsetzt und auf Englisch sagt, ihm geht's gerade nicht so gut. Er kommt frisch aus einer Scheidung and his wife stripped him to his bones. Und wo er auf Deutschland sagt, das war eine bittere Pille. Also das ist eine der schlechtesten Erklärungen überhaupt.
An die Szene kann mich nur gut erinnern, ja. Und ich muss auch sagen, die Schauspieler von dem Reboot sind echt nicht schlecht und gefallen mir relativ gut. Aber den Bezug hätte ich nicht geglaubt. Ja, Next Generation Crew, da hat es ja wieder dann was Neues gegeben. Also statt ein Spock hat es ja dann einen anderen ersten Offizier gegeben, der mitunter rausgestochen ist, nämlich der Riker, der irgendwie nie so wirklich gewusst hat, was er werden will, so ist mir vorgekommen. Dann haben wir einen Data, so den ersten Androiden, obwohl man ja künstliche Intelligenz nicht so gern gehabt hat und nicht so gern hat offensichtlich. Und dann haben wir noch irgendwann einmal ein Ding dabei gehabt, den Worf, nachdem er die erste Sicherheitsoffizierin dann einmal sich erledigt hat. Wobei, ob das jetzt so eingeschrieben worden ist oder ob das selber aufgehört hat, das weiß ich jetzt gar nicht einmal. Und dann haben wir natürlich einen weiblichen Bones, nämlich die Crusher, die dann nachher dann einmal kurzfristig austauscht worden ist durch eine andere Dame, aber ich glaube, die Crusher ist dann wieder retourgekommen oder so.
In der zweiten Staffel ist die Pulaski und dann ist wieder die Crusher, wobei ich die Pulaski ziemlich cool gefunden habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Definitiv, ja. Und natürlich, das darf man nicht vergessen, seit Big Bang Theory natürlich immer wieder in allen Munde der Wesley Crusher. Diese sozialen Interaktionen, die bei der Original-Series nur angedeutet worden sind, haben sie da gefühlt sehr stark entwickelt zwischen den ganzen Charaktere. Man hat es gesehen, wie sie dann wirklich privat das gemacht haben, nicht nur einfach nur ein komisches Ale drungen haben, das offiziell ja eigentlich nicht existiert hat und schon gar nicht im föderistischen, wie sagt man da richtig?
Föderationsraum.
Das
romulanische Ale.
Ja, genau, das romulanische Ale, was ausgeschaut hat wie ein Blutkörper so.
Wo das der Pille noch immer wieder hergehabt hat.
Für den Namen, den ich genannt habe, was ist da die Person, die euch am meisten fasziniert hat oder die ihr am meisten von der Darstellung her bewundert habt, vom Schauspieler Ati?
Bei mir war trotz all dem der Patrick Stewart einfach die Ankerfigur in der Next Generation. Ich finde ihn als Schauspieler sehr gut und der hat wirklich auch die Ausstrahlung, die Autorität und das alles drum und dran gehabt und hat mir alles drum und dran sehr gut gefallen. Für mich waren die anderen Charaktere auch immer so ein bisschen fast schon je nach Episode Beiwerk oder haben auch ihre Sachen natürlich sehr gut gemacht, aber das war für mich immer die zentrale Figur, die mir ein bisschen so aufgehängt hat, unter Anführungszeichen. Aber es stimmt, für mich war der Riker ein bisschen rückwirkend betrachtet auch ein bisschen farblos, deswegen habe ich auch vielleicht mit dem ein bisschen ein Problem gehabt. Der hat irgendwie kein Profil gehabt, jetzt so alles in allem.
Wem sie? Welcher war für dich interessant?
Naja, es war die Interaktion, wie wir die Charaktere miteinander so umgekommen sind, wie sie vor der Kamera gewirkt haben. Also da sind ja auch sehr viele Momente rausgekommen, die wirklich gut gepasst haben. Also es waren jetzt nicht so Einzelpersonen so an sich, sondern es war einfach immer das Gesamtgefüge. Was man teilweise dann so über die Staffeln sieht, dass sie die Charaktere, dass sie die ein bisschen so entwickeln, vorher waren sie eher so im Hintergrund, dann sind sie im Vierer gekommen in der späteren Staffel, also dafür sind dann andere eher gekürzt worden oder komplett weggefallen. Also man sieht, man hat auch schön über die Staffeln dann die Entwicklung auch gesehen. Also dass man schön, dass jeder mal ein bisschen sein Screentime dann hat.
Ja, speziell natürlich, wenn man nochmal auf den Riker zurückkommen mit seiner Liaison, mit dem sehr eigenartigen Charakter, der dann eingeführt worden ist.
Und du meinst die Diana,
du meinst die Troy. Den der ersten Folge schon dabei war, ja.
Aber so richtig eingeführt worden im Sinne von der Liaison mit dem Riker ist ja erst ein bisschen später.
Nein, das war in der ersten, das war gleich Encounter at Farpoint, das war das erste Auftreten vom Riker auf der Brücke, wo die Troy ihm gegenübertritt und quasi telepathisch übermittelt, kannst du dich noch an die Sachen erinnern, die ich dir beigebracht habe, im Sadi. Und da haben wir dann eigentlich schon gewusst, dass bei denen was gewesen ist, und sie spielen das aber dann eigentlich relativ ganz anders. Und zwar lange Zeit, dass sie quasi nichts miteinander gehabt hätten. Und das ist, also gerade die, sind wir uns ehrlich, damals in dem Alter, wie Star Trek Next Generation rausgekommen ist, haben wir uns doch alle nur wegen der Troy angeschaut, oder?
Natürlich. Die Frage, die sich für mich natürlich stellt, ist das, man, wann ich schon so einen Storyhook gibt, wie im Sinne von, ich habe da eigentlich eine Vorgeschichte für zwei essentiell wichtige Personen, die auf der Brücke miteinander rennen, nutzt es dann nicht und dann hätte er irgendwas wissen können, wissen sollen und hat es dann nie ausgenutzt, falls er es überhaupt gewusst hätte. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass da irgendwie was Spezielles dann einmal gewesen war, auf das er dann Bezug nehmen hätte können in der Story.
Nicht wirklich. Das erste Mal, dass man wirklich eine Interaktion macht, ist, glaube ich, in der dritten Staffel, wo es gemeinsam die Personalplanung durchgehen, da gibt es dann das erste Mal irgendwelche zarten Annäherungsversuche oder zarte Bande, die da bestehen hätten können. Aber sonst ja, der Charakter Troy am Anfang war ja ziemlich flach.
Aber vielleicht generell das Thema ist das, dass ich so das Gefühl gehabt habe bei Next Generation, gerade die ersten zwei Staffeln, wie sie sich so ein bisschen etabliert hat, dass sie einfach versucht haben, viele Ideen von Original Series irgendwie weiter zu schleifen, beziehungsweise irgendwie halt in der Next Generation umzusetzen und dann einfach auch Storyhooks es gegeben hat, die nie wirklich verwendet worden sind. Ja. Also man merkt es zum Beispiel in die ersten Bücher, also ich habe auch so diese ganz alten Bücher gelesen, die sind dann stellenweise mit einer Magi-Werbung drinnen auf einmal, ohne Scheiß, das ist ziemlich lustig, in der deutschen Übersetzung, wo ganz klar Konzepte aufgegriffen werden, die in der Original Series sind, also von irgendwie, dass da sich verschiedene menschliche Gesellschaften irgendwie auf andere Planeten transportiert worden sind und so weiter. Da gibt es einmal eine Folge, wo der Kirk, die habe ich auch nie ganz gesehen, auf amerikanische Ureinwohner trifft und mit so einem Obelisken oder so. Und das verwenden sie dort zum Beispiel in die Bücher total oft. Ja. Also das geht sehr stark, oder sie nehmen auch sehr viele Völker, die dann irgendwie in der Original Series einmal vorkommen und so weiter. Ich glaube einfach, dass das, bis sie sich sozusagen emanzipiert gehabt haben von der Original Series, da einfach sehr viele Sachen eher so grenzend, die aber dann eigentlich auch nicht mehr zeitgemäß waren. Und wie sie das dann aufgehört haben, haben sie dann auch die Charakterinteraktionen irgendwie vervielfältigt. Weil, wenn man sich trotzdem die Original Series anschaut, das war immer sehr stark ein Dreierteam. Da war der Spock, der McCoy und der Kirk. Und dann nicht so die anderen Brückenoffiziere, der Kommandooffiziere in der zweiten Reihe und dann nicht die Redshirts. Und das hat man irgendwann einmal trotzdem, finde ich, aufgebrochen bei Next Generation. Darum zum Beispiel finde ich, eine der besten Rollen bei Next Generation ist in Wirklichkeit der Reginald Barclay, der Dwight Schultz. Man kennt ihn vielleicht als Howling Matt Murdock vom A-Team, der einfach ein Nebencharakter ist, der sich total kurz etabliert hat und der dann, glaube ich, in eigentlich voll viele andere Serien auch dann eine Rolle gespielt hat. Also Voyager zum Beispiel, wo der dann auch sehr immer wieder drinnen war. Ja,
ja gut, das Wiederverwerten von Schauspielern, das ist eher ein offenes Geheimnis bei Star Trek. Aber das Wiederverwerten von Rollen ist natürlich eher seltener gewesen. Eben Buckley war so ein Thema, der Q war so ein Thema, der Spock natürlich auch. Aber The Next Generation hat ja an und für sich auch etwas eingeführt, was bei dem ersten nur einmal gewesen ist, und zwar, was wir heute schon mal geredet haben mit diesen komischen Fellwesen, Haustiere. Plötzlich haben Leute Haustiere gehabt. Und zwar in dem Sinn, der umstrittene Data. Was hat der gehabt, Wimsi? Spot.
Ein schöner Kurz.
Das war, glaube ich, ein Rothaar-Kotz irgendwie so in die Richtung. Gell? Mhm. Ich habe das immer so mitgekriegt oder so verstanden, dass das Bot anderen für sich in Data erklärt hat, wie das Leben funktioniert.
Ja, durchaus. Vor allem das Lustige war das, dass, glaube ich, am Anfang das Bot eigentlich als Mandal ausgelegt war und dann aber eigentlich ein Weiberl war zum Schluss. Weil der hat dann einmal Junge gekriegt und so weiter. Also das ist, ja. Es gibt eigentlich das Lustige ist, es kommt einmal ein Haustier vor oder zweimal ein relevantes Haustier vor, in Original Series. Und zwar gibt es da einmal eine Folge, wo sie es nicht hochbeamen können. Ich glaube, das ist Kirk durch 2 ist gleich, weil quasi ein Transporterunfall ist. Da haben sie irgend so einen Halbreptilien-Pudel dabei, der, glaube ich, nur dazu dient, dass man verdeutlicht, dass zwei Versionen rauskommen, wenn man es hochbeamt. Also das Viech wird vorher nicht erklärt, nachher nicht erklärt. Man weiß auch nicht, warum das überhaupt dabei ist. Ja. Wobei ein Haustier, ich glaube, der Sul hat irgendeine fleischfressende Pflanzen, die er wie ein Haustier verwendet, das kommt auch mal vor. Und die beim Gary Seven, da gibt es Assignment Earth, also weiß jetzt gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, wo im Prinzip der Gary Seven so eine Art, ich muss ganz ehrlich sagen, ein Doctor Who-Charakter, der hat eine gestaltwandelnde Katze, das ist, glaube ich, die Isis, die kommt halt auch vor. Fun Fact, das Assignment Earth war so ein Backdoor-Pilot, also das wollten sie als Pilot für eine Serie auslegen und wie gesagt, es hat sehr viel Anleihen aus meiner Sicht von Doctor Who, also von der Art und Weise, vom Charakter her und vom Transportmittel und vom, dort heißt es glaube ich Servo und ist so ein Multifunktions-Kugelschreiber versus ein Sonic Screwdriver, aber es ist im Prinzip dasselbe. Also.
Und das kann mich gar nicht mehr erinnern.
Ich kann mich dann alles erinnern, es ist, was ich da an sinnloses Wissen schon verdrängt habe durch Star Trek, ist ein Wahnsinn, ja. Muss man sagen.
Ja, ich glaube, die Haustiere, die fallen ja auch eigentlich in das Schema ein, dass das Leben so abseits von der normalen Tätigkeit herzeugt, damit die Charaktere menschlicher werden, damit sie nicht einfach nur so die Brücke herzeigen oder auf irgendwelche Außenmissionen unterwegs sind, dass einfach ein bisschen mehr Leben reinkommt in das Ganze. Weil es zum Beispiel auch Schulen gibt, so auf der Enterprise.
Stimmt, das ist erst bei der zweiten, also bei der Next Generation kommen, ja.
Und Familien auch teilweise auf dem Schiff sind.
War nicht bei Next Generation nur auch ein riesengroßes Thema, eher gesellschaftskritisches, wo man denkt, das ist immer so ein bisschen unterschwellig mitgeschwommen, weil sie haben erstmalig eigentlich an, wie soll man sagen, eine behinderte Person als vollwertiges Crewmitglied angesehen und das auch voll eingesetzt und sich aufgrund seiner besonderen Funktionen, ich rede jetzt nicht vom Data, ja dann bemächtigt und das hat einer hin und wieder dann auch den Arsch gerettet, weil die Person blind war.
Da hat es ja die eine grenzgeniale Folge gegeben, wo der Jordi eben dann, wo sie den Link ab quasi zum Viewscreen von der Enterprise herstellen, wo dann einmal die ganze Crew auf der Brücke sieht, wie der Jordi eigentlich das Leben sieht. Und wo dann quasi, er sieht, der Picard sagt, er sieht da so ein Leuchten und so eine Aura, sagt er, ja, das ist ein Data, das ist ganz klar, das ist ein Android, der schaut immer so aus. Und da eben dann quasi das was für die Menschen als kalter Stahl oder was auch immer, also so Nanotechnologie ist und dann für den Jordi auf einmal quasi so mit einer leuchtenden Aura das positronische Ding dargestellt wird, also das hat Einblicke in das Leben eben von, wie du gesagt hast, von einer behinderten Person geben, das bisher eigentlich nicht möglich war. Du musst da rennen daher mit einer Haarspange laufen auf über die Augen und das war's dann.
Aber es hat, glaube ich, sonst auch bis zu dem Zeitpunkt keine Serie gegeben, wo eigentlich eine für die Hauptpersonen irgendwie eine körperliche Einschränkung gehabt hat, in irgendeiner Art und Weise. Beziehungsweise und wann dann ist sie eher so begleitend gewesen im Sinne von, ja, halt, der hat halt ein Hinkebein oder sowas. So diese typischen Piratengeschichten oder was, aber der Jordi war für mich, was das betrifft, eigentlich eine der interessanteren Rollen, weil auf der einen Seite war er technisch herausragend, um fast gleichzusetzen mit dem Data. Der Data hat die Dinge im Prinzip nur massiv schnell umsetzen können, was sich der Jordi ausgedacht hat. Und auf der anderen Seite war er durch diese Einschränkung, die er gehabt hat, eigentlich nur den anderen überlegen.
Also ich habe es dann eigentlich aber so gesehen, dass der Data rettet die Enterprise und der Jordi repariert dann den Data, also muss der eigentlich.
Oder er setzt ihm dann einen Gefühlschip ein oder irgendwie sowas, gell? Ja, die Next Generation war an und für sich eine der längeren Aufenthalte dann. Gefolgt ist dann Deep Space Nine. Deep Space Nine war ja ein bisschen umstritten. Wie siehst du das, Attila?
Ich habe Deep Space Nine leider eher aus Gründen, weil wir den Sender nicht gehabt haben, damals nicht wirklich schauen können. Ich weiß nur eben einfach, dass das dass das erstens einmal das Abkehr von diesem Raumschiff als zentralen Punkt vielen halt nicht so gemundet hat, sage ich jetzt einmal. Und es hat, glaube ich, in der ersten Staffel hat es auch ein bisschen schwierig gehabt, jetzt einmal bei Fans ein bisschen runterzukommen. Und es hat auch ja, natürlich ein bisschen braucht, bis es angelaufen ist, aber ich glaube, je später es dann geworden ist, umso mehr ist es dann geschätzt worden, aufgrund seiner doch sehr interessanten und komplexeren Charaktere, Folgen, Storylines und auch, weil halt sehr viele, es war auch ein bisschen düsterer Geschichten, sage ich jetzt mal. Es ist ja der Krieg dann später gekommen, der dann natürlich auch das Ganze ein bisschen beeinflusst hat, also die Storys sind dann, also es hat sich dann immer mehr, sage ich jetzt einmal, gemausert und ist, was ich jetzt so von vielen Leuten weiß, als sich einer der eher, die immer als erster genannt wird, werden, ja, das war einer der besseren Serien von Star Trek.
Wimsi, hast du Deep Space Nine gesehen?
Ja, einmal haben wir es komplett durchgegeben auf Netflix. Ja, es ist erste Staffel, ist halt auch ein bisschen zum durchquälen, sage ich jetzt einmal, ist ein bisschen langweiliger. Es gibt aber immer wieder Folgen drinnen, die dann auch wieder sehr interessant sind, die geben dann wieder einen Aufschwung, damit man sich es weiter anschaut. Was sehr interessant ist, was ihm noch nicht, glaube ich, noch nicht gefallen ist, war, ist das Wurmloch eben, das Bajoranische, was in den Gamma-Quadranten dann einführt, wo sich dann ein großer Feind dann auftut, wo dann ziemlich viel Action dann ist in den späteren Staffeln, ohne jetzt recht viel zu spoilern, wo man dann auch sieht, dass, was eben vorher schon angesprochen worden ist, das Düsterne. Ja, es war wirklich ein Riesenkrieg eigentlich, der was da gezeigt worden ist, der was da behandelt worden ist, die ganzen die Verluste, dann, ja, wie die Klingonen mitgemischt haben, also da sieht man es auch so, so aktiv wie die waren, das muss was Großes sein, wenn die schon so aktiv dabei sind.
Ja, Patrick, wie hast du Deep Space Nine erlebt, wahrgenommen?
Deep Space Nine war für mich eigentlich immer die, da, am Anfang die Familienserie unter den Serien ab Next Generation quasi. Du hast das Verhältnis von Ben Sisko zu seinem Buben. Du hast das erste Mal eine Freundschaft zwischen Menschen und Ferengi, die uns eigentlich in Next Generation als die schleimigen Feinde und Bösewichte präsentiert worden sind. Und nicht zu vergessen, Deep Space Nine, das war ja gleich in der ersten Staffel, glaube ich, die erste und einzige Folge mit John Delancey als Q, wo man eigentlich gesehen hat, wie man in Q los wird, nämlich dass man einfach eine anraucht und dann gibt er Ruhe. Und der Ben Sisko hat sich da halt etabliert, als obwohl er eigentlich nur Commander war, nur unter massiven Anführungszeichen, als würdiger Kommandant und auch als Respektsperson, und mit dem ist nicht zu Spaß. Weil bis jetzt haben wir gedacht, naja, Vaterfiguren hin und her, ob das funktioniert als Captain, weil das haben wir bisher eigentlich nie gesehen oder nicht gesehen. Und so ist Deep Space Nine eigentlich ja mit vielen guten Folgen, mit einigen schlechten Folgen und mit einem Running Gag über Self-Sealing Stambolts, der sich eigentlich durch mehrere Staffeln durchgezogen hat, immer wieder, also ich bin jetzt gerade in der Mitte in Deep Space Nine bei meinem Durchlauf und das ist, also das sind wirklich einige gute Folgen, auch wenn man sich teilweise die gewisse religiöse Anspielungen sparen hätte können, hätte ich jetzt einmal so, sage ich jetzt einmal so.
Lanze, wie hast du Deep Space Nine erlebt und wahrgenommen?
Deep Space Nine, muss man mal sagen, ist ja ein wesentlich anderes Setting, weil es einfach jetzt einmal eine Raumstation gibt. Das haben sie, glaube ich, erst in der dritten Staffel durch so ein kleines Raumschiff, die Defiant, die auch was Besonderes war, eigentlich ausgeglichen. Was mir sehr gut gefallen hat, das ist auf der einen Seite ganz ein neues Setting gewesen, dann dieser religiöse Aspekt der Bajoraner, der, kann man da verhalten, was man will, den ich ganz spannend gefunden habe. Also auch quasi der Sternenflottenoffizier, der Sisko, ist der Abgesandte, ist quasi eine quasi religiöse Person, was für den auch nicht immer leicht war. Und was mir wahnsinnig gut gefallen hat, ist das, dass während Original Series und Next Generation eigentlich nur sehr stark episodenhaft waren, ohne größere Story-Arcs irgendwie, insbesondere Original Series, bei Deep Space Nine hat das einfach im Prinzip ab der dritten Staffel ganz genau angefangen und hat sich dann bis ganz zum Schluss, ich glaube, What You Leave Behind sind die letzte Folge, also das Finale, glaube ich, waren ja damals im Prinzip 6 Folgen, eine richtige Miniserie, wo einfach ganz klar Geschichte und ein wahnsinnig komplexer Gegner, nämlich das Dominion, auch aufgebaut worden ist. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Wobei ich nach wie vor der Meinung bin, dass das Deep Space Nine auch deswegen so gut geworden ist und fast eine von den wirklich besten Star Trek-Serien ist, also insbesondere ab der dritten Staffel, weil es irgendwie so sich gegenseitig von mir aus gesehen gefühlsmäßig mit Babylon 5 befruchtet hat, was zu dem Zeitpunkt auch wahnsinnig bekannte Serie war, die es leider mit ihren Spin-offs nie wirklich geschafft hat, wo zwar stellenweise sehr ähnliche Settings waren und ja, dass das sicher so einen Anschub vielleicht auch dort an die Geschichtenschreiber jeweils gegeben hat, würde ich jetzt einmal sagen.
Ja, Deep Space Nine war für mich die Antwort von Roddenberry an Babylon 5. Das war schlichtweg das und für mich war Babylon 5 in dem Vergleich die bessere Serie. Und auch die erste so richtig, wo ich sagen kann, von Episode zu Episode, wie also Daily Soap ein bisschen.
Wenn man die letzte Staffel von Babylon 5 wegnimmt, dann ja. Aber Babylon 5 müsste man sich wahrscheinlich fast mal separat drüber unterhalten. Aber es gibt nämlich natürlich da auch ein Rollenspiel dazu, wo ich natürlich auch einige Bücher dazu habe, was sonst, ja. Aber im Sinne von Story Arcs aufbauen, war Babylon 5, finde ich, Star Trek schon immer überlegen, ja. Was ich nicht unerwähnt lassen möchte bei Deep Space Nine, das ist nämlich was eigentlich erst in der jetzigen Zeit sehr interessant ist. Es wurde in der Staffel, ich glaube, in irgendeiner Staffel, die fünfte oder sechste war es, glaube ich, in einer Folge, die hat Inquisition geheißen, wurde Sektion 31 eingeführt, das dann ja bei Discovery und auch im zweiten Reboot Star Trek Film eine wesentliche Rolle spielt, diese mehr oder weniger Einheit oder Organisation, die ist dort eigentlich sehr still eingeführt worden, das hat mir sehr gut gefallen irgendwie.
Ja, nach Deep Space Nine ist dann kurz drauf, oder eigentlich schon fast parallel eigentlich entwickelt worden, ja, parallel, Voyager. Voyager war für mich so ein bisschen so das Thema, so wie es die Amerikaner haben mit dem Lost in Space, was ja eigentlich Lost Island, glaube ich, hat geheißen, oder das im Originalen. So ein Schiff fährt über das Meer und plötzlich findet es nicht mehr zurück und landet irgendwo. Und Voyager hat ja genau dasselbe Thema gehabt und hat einen bombastischen Anfang hingelegt im Sinne von, wir sind gleich mal ganz woanders und alles ist anders. Patrick, was war aus deiner Sicht Voyager, was hat es interessant gemacht?
Wenn wir mal vom Anfang, also die erste Folge Caretaker ausgehen, du hast eigentlich ein Schiff auf Rettungsmission, die Maquis sind ja in Next Generation schon eingeführt worden, damals eben in die Folgen mit dem Ensign Row oder mit der Ensign Row. Du hast ein Schiff, das eigentlich auf einer Mission ist, den Maquis nachzufliegen und diese zu stellen und dabei in ein Gebiet kommt, wo es halt quasi von dem Caretaker gefunden werden und oder per Zufall dann einfach ausgewählt werden und in den Delta-Quadranten verfrachtet werden, um dort eigentlich einer sterbenden Population zu helfen. Ich meine, allein der Anfang, das ist für mich schon ganz hart gewesen. Und das ist aber eigentlich nur das, auf dem das dann aufbaut, dass sich einem zwei eigentlich gegnerische Fraktionen dann zusammenraufen müssen, weil sie sonst keine Chance haben. Und das ist eigentlich auch der Schubser, den man uns einfach braucht, damit man zwei Leute oder zwei Streithanseln, sage ich jetzt einmal, zusammenbringt, damit sie sich auf einen Tisch setzen und einmal in Ruhe über alles reden. Und du hast dann aber auch immer wieder die kleinen Sticheleien gehabt zwischen Federation und Maquis und das hat dann auch immer das Ganze wieder ein bisschen spannend gemacht. Und da hat es dann auch die eine und die anderen Charaktere gegeben, die dann auch wieder dagegen gearbeitet haben und das war eigentlich für Voyager prägend, meiner Meinung nach. Und trotzdem aber nachher im Großen und Ganzen nie den Föderationsgedanken zu verlieren oder zu vergessen, worum es eigentlich geht und warum sie eigentlich draußen sind, nämlich um das Ganze zu erforschen und das Ganze als Chance zu sehen, dass sie ein Gebiet jetzt erforschen und kartografieren, zu dem sie sonst in 100 Jahren nicht die Chance gehabt hätten.
Wobei, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, das, was du jetzt gesagt hast mit dem Zusammenraufen, das finde ich ganz spannend, weil man bis heute nicht sicher bin, war es zu oder zu wenig oder just right. Weil man hat schon so das Gefühl gehabt, das mit den Sticheleien, da stimme ich vollkommen zu, aber so der große Konflikt ist eigentlich nie wieder angesprochen worden. Also der Maquis-Schiff war von denen hin, sie waren bei der Star Trek Crew dabei, haben sie im Prinzip ohne größere Probleme in die Kommandostruktur etabliert und aus. Ja. Ich versuche mir immer auszumalen, wann das sozusagen dieses Setting heute verfilmt worden wäre, also quasi mit Discovery und kommt dann irgendwie so in Richtung The Red Wedding von Game of Thrones, also wo dann mindestens fünf Charaktere mal zur Sicherheit ins Gras beißen. Darum bin ich mir nicht sicher, waren es damals zu feig, dass da mehr Konflikte einbauen oder hat es eigentlich eh passt, weil sonst hätte es vielleicht intern die Serie sozusagen vom Lore fast zerrissen wahrscheinlich.
Ich glaube, dass da eher, man hat es ja dann schon unterschwellig auch immer wieder mitgekriegt, dass zum Schluss eigentlich die Maquis fast untergegangen sind unter die Federation-Leute. Und das bis auf zum Chakotay, der nachher im Prinzip als Spielball für der Captain Janeway so in diverse Folgen schon fast als Loveboy abgetan wurde, aber eigentlich nicht wirklich irgendwas Interessantes mehr zum Dorn gekriegt hat. Hingegen dessen hast du natürlich wieder andere Folgen, wo sich Gegner, die sich zu Freunden entwickelt haben, dann in ganz andere Leute verwandeln. Also ich weiß nicht, wie weit ich das jetzt ausführen soll, da, aber
die Seska, gell?
Die Seska, ja. Das sind schon Sachen gewesen, wo ich dann immer wieder nachdachte, mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und für das war halt Voyager immer ganz groß über solche Stories.
Gut, die Storyline mit der Seska, die quasi zuerst so das Love Interest von Chakotay war, die Bajoranerin, die dann in Wirklichkeit eine kardassianische Deep Cover Agent war, die dann einmal gleich mit dem dortigen Feind kollaboriert hat, das habe ich wahnsinnig spannend gefunden. Ich meine, wer mir auch wahnsinnig gut gefällt, und der ist genau in, glaube ich, zwei Folgen vorgekommen, das war der Ensign Suda, also dieser betasoidische Psychopath, der quasi nur beim Maquis dabei war, weil er einfach Leid umbringen wollte. Ja. Das, und, aber das ist, ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, aber das ist, ich glaube, der hat auch bei Alien oder so mitgespielt. Also der ist so eher im Horror-Genre zuzuordnen. Der hat das einfach wahnsinnig gut gespielt. Das hat mir extrem gut gefallen, muss ich sagen.
Ist das nicht dasselbe, der noch bei Herr der Ringe in Schlangenzunge spielt?
Ja, genau, das ist der, ja. Genau, ja. Das ist der, ja. Das ist, ich weiß leider nicht, wie er heißt, aber der
mir
ist
fällt auch gerade nicht super.
Brad Dourif. Und der Bernhard von Kram hat dann synchronisiert, ja.
Genau, und der hat nämlich zum Beispiel bei Alien 4 die Wiedergeburt, hat einen Wissenschaftler gespielt und so. Also der taugt mir einfach so vom Schauspieler und der hat das, also gerade diese Folge mit der Ensign Suda, der quasi dann auch die Interaktion mit Tuvok, der da einfach mit seiner Logik scheitert an der Geschichte, das habe ich wahnsinnig cool gefunden. Das ist gerade in die ersten zwei Staffeln eine der besten Folgen, finde ich.
Gerade bei Voyager, da ist ja nachher auch schon viel um kontroverse Entscheidungen teilweise gegangen. Wie weit nehmen wir jetzt eigentlich die Prime Directive nur ernst? Oder wenn sich auch an die Folge Tuvoks erinnert, ich meine, wo der Tuvok und der Neelix zu einer Person sich verbinden und dann ist es jetzt, also da gibt es ja, diese Frage füllt ja ganze Foren im Internet, war das verwerflich von der Janeway, dass sie die Entscheidung getroffen hat, dass der Tuvoks quasi wieder getrennt wird in Tuvok und Neelix? Also das war, ich glaube, dass gerade mit Voyager haben sie sich sehr vielen kontroversen Themen gestellt, einfach die vorher einfach nie zur Frage gekommen sind oder die Fragen nie gestellt worden sind.
Ist nicht das auch das Thema gewesen, nachdem ja eigentlich, wie du gesagt hast, die Prime Directive ja obligatorisch wurscht gewesen ist, weil es keiner verfolgen hätte können, dass das Thema war? Dass eigentlich das reine Überleben über alles andere gestellt worden ist?
Ja, es ist ja nicht über alles andere gestellt worden. Man hat trotzdem nur versucht, dass man die Föderationsbewusstsein oder die Direktiven eben, dass man die dann noch trotzdem beibehält und dass man das in Balance bringt, eben das Ganze. Dass man es nicht komplett über Bord wirft. Oder dass man es so weit anpasst, dass es trotzdem nur funktioniert. Weil zum Beispiel die eine Folge, wo die Omega-Partikel finden.
Es gibt ja auch andere Folge, eine Doppelfolge, die Equinox, wo es quasi auf ein anderes Sternenflottenschiff treffen, die USS Equinox, die quasi jetzt rein technisch der Voyager einfach unterlegen ist, weil es ein kleines Schiff ist, ich glaube eine Nova-Klasse oder so ist das, ein Kurzstreckenraumer, die quasi diese Geschichten, also diese Disziplin und diese Moral einfach sehr stark über Bord geworfen haben und gesagt haben, wir dann einfach alles, damit wir irgendwie heimkommen. Ja. Und das ist recht spannend eigentlich, also wie diese zwei Crews mehr oder weniger sind, so zueinander und so, das hat mir recht gut gefallen. Leider ist das dann, es sind ja dann ein paar Crewmitglieder sozusagen dann auch integriert worden in die Crews von der Voyager, die hat man aber leider nie wieder gesehen. Das habe ich recht schade gefunden, weil auch da, neben der Geschichte mit Marquis, der in den späteren Staffeln sehr stark wurscht war, auch Potenzial da gewesen war von einer spannenden Gruppeninteraktion.
Ja, generell die Storylines, die in Star Trek über alle Staffeln oder über alle Serien hinweg einfach über Bord geworfen worden waren, wo man noch viel mehr draus gemacht hat. Ich kann mit den ganzen anderen Bücher füllen.
Ati, hast du dir Voyager angeschaut, oder?
Ich weiß nicht warum, aber ich bin in Voyager irgendwie nie so wirklich reingekippt. Warum auch immer. Ich weiß nicht, das war irgendwie für mich, keine Ahnung wieso, wo es eigentlich genau das hier eigentlich thematisiert hat, dass das Raumschiff, das irgendwo hinreist, dass die diesen Problemen konfrontiert wird, was ja eigentlich natürlich die Original Series genauso gehabt hat. Ich weiß nicht wieso. Aber die Seven of Nine war dabei, also insofern, ja, es hat immer wieder Gründe gegeben, da reinzuschauen, aber so wirklich, wieso auch immer.
Was für mich aber noch interessanter war ja an und für sich, dass nebenbei ja ziemlich am Anfang der Neelix ja mit eingeführt worden ist und mit Neelix ja dann eine begleitende Person dabei war, die dann mitunter mal eine ziemlich wichtige Persönlichkeit worden ist in der ganzen Storyline und dann ist das einfach abgeschlossen worden, die Storyline von der Voyage ist weitergegangen und Seven of Nine war interessanter. Also sie haben da schon ein bisschen variiert, kommt mir vor, von dem, wo sie hin wollten. Aber abschließend muss ich sagen, zu Voyager, die letzte Folgen, also eigentlich so das Wiederheimkehren, hat irgendwie nicht gepasst. Ein Abschluss hatte keinen rühmlichen gehabt, meiner Meinung nach.
Nein, also zu Neelix und der Cass, aus meiner Sicht sehr stark vertane Chancen, weil interessante Konzepte, aber dann aufgegeben. Der Neelix war dann eher so der Comic Relief leider und die Cass ist dann zu Lasten der Seven of Nine, die zwar ein komplexerer Charakter war, aber und mir gefällt auch die Schauspielerin, die Jerry Ryan, gut. Ich finde sie, wenn man sie dann zum Beispiel jetzt der Picard anschaut, sie macht einfach ihre Sache extrem gut und es hat der Rolle oder dem Charakter auch sicher gut da von der Ernsthaftigkeit, aber damals ist sie halt einfach, glaube ich, wegen einem Sexappeal ausgewählt worden, was ich jetzt generell keine gute Entscheidung gefunden habe. Was mit Endgame bei Voyager das Problem ist, ist, ich habe das mal gelesen in der damals Space View, falls die nur wer kennt, deutschsprachige Science-Fiction-Zeitschrift, die ich jahrelang gelesen habe. Man hat einfach alles zusammengehaut, wo man gesagt hat, das ist irgendwie cool, ja, irgendwas mit Zeitreisen, heimkommen sollten sie auch. Und dann noch irgendwas mit die Borg, weil die sind ja dort irgendwie. Und das war dieser schlechte Mix irgendwie. Und das finde ich so schade, weil wenn man sich zum Beispiel What You Leave Behind anschaut von Deep Space Nine, die haben sich einfach wirklich Zeit genommen, dass das Finale abarbeiten und alle Stränge abarbeiten. Und bei Voyager war das halt eine Doppelfolge und dann waren sie daheim. Und da hätte man, das hätte man irgendwie cooler machen können. Ich meine, ich finde gewisse Sachen ganz nett bei der letzten Doppelfolge, aber im Großen und Ganzen, wie du gesagt hast, das ist halt auf einmal alles da und dann sind wir halt daheim und aus. Ja. Also das hätte man, finde ich, anders lösen können. Das ist für mich sehr viel verspielte Chance gewesen.
Ja, weil du sagst, wegen der Ryan, ja, es ist definitiv so, dass sie wegen dem Sexappeal ausgewählt worden ist. Es war auch so, dass sie ein ähnliches Thema gegeben hat wie bei Star Wars. Bei Star Wars hat sie das ewige Problem gegeben mit der Prinzessin Leia, wie es gemeint hat, also die Carrie Fisher, die gemeint hat, sie hätte gerne einen BH und der Spielberg hat gesagt, nö. Dementsprechend leicht bekleidet sind sie im Endeffekt umeinander gerannt und dasselbe hat natürlich der Roddenberry auch haben wollen, weil BH, was ist das, so nach dem Motto. Und ja, sie hat im Prinzip nur den Catsuit angehabt, mehr war ja das nicht, von daher. Und das ist aber durch alle Star Trek-Episoden eigentlich durchgezogen worden. Ich glaube, bei den Neicheren sind es dann ein bisschen besser geworden, was die Bekleidungsvorschriften betrifft und ein bisschen dicker. Aber im Endeffekt waren die immer sehr, sehr spannend. Kommen wir weg von der Voyager zu einem dann doch geschichtlichen Zeitsprung, nämlich zur Enterprise. Also sprich, wir haben plötzlich eine Neuverfilmung gehabt, Anfang der 2000er. Eine neue Serie, die zeitlich vor dem Captain Kirk gespielt hat, also sprich vor der TOS, der Original Series. Und der Captain Archer war der Sohn eines Ingenieurs, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der dann plötzlich tatsächlich das irgendwie zusammengebracht hat, dass er dann doch mit einem Raumschiff fliegen hat dürfen, das auch auf Warp fliegen hat dürfen und der dann diese Position dann auch innegenommen hat und dann einen komischen Krieg miterlebt hat. Wimsi, was war das Thema bei Enterprise mit dem Archer? Was hast du da in Erinnerung?
Mal, es ist damals die Geschichte beleuchtet worden, wie es zu ihm gekommen, wie sind die Kontakte geknüpft worden. Da, damals war noch das, hat es auch noch keine Föderation gegeben. Da waren die Vulkanier so als aktive Beobachter oder so als Aufpasser eigentlich nur auf der Erde. Und ja, das Warp-5-Schiff, wo vom Archer der Vater da mitgewirkt hat bei dem Antrieb, ist auch lang zurückgehalten worden, weil die Menschheit noch nicht bereit war. Das ist, man merkt es ja dann in den späteren Folgen oder in den späteren Staffeln, ja, es gibt immer wieder so Momente, weil es eben auch, wie gesagt, noch keine Föderation gegeben hat, jetzt hat es gar was die Direktive und so gegeben, was ziemlich fragwürdig geworden ist mit gewissen Entscheidungen. Und wo er dann der Archer, wo er es, ja, persönlich Abneigung gegen die Vulkanier, was er dann selber zum Schluss dann, ja, schon eingesehen, dass sie wirklich noch zu jung waren.
Dass zu schnell eingestöpert sind in das ganze, ja, genau, Thema. Ate.
Ja, auch Enterprise war eine Serie, die ich mir eigentlich nicht wirklich so von Anfang bis Ende angeschaut habe. Das zieht sich ein bisschen durch. Nein. Aber es hat mir einfach deswegen vor allem auch, es war eine Zeit, wo ich keine Zeit gehabt habe oder mich nicht irgendwie dafür hinsetzen habe können. Aber ich muss ganz ehrlich dazu sagen, dass ich auch nicht irgendwie mich aufraffen konnte, weil es mir einfach irgendwie dann angesprochen hat. Also es sollte vor Enterprise spielen. Es hat irgendwie, es war einfach das, es hat mir einfach, visuell war das für mich irgendwo, hat das irgendwie nicht gepasst. Obwohl es eigentlich schade ist, weil, was ich weiß, sind einige Folgen nicht so schlecht und sie hat durchaus ihre Vorteile und diese Lücke werde ich dann vielleicht einmal in der nächsten Zeit mal schließen, dass ich mir dann mal doch einmal anschaue und mich ein bisschen reinschaue und reinlese.
Lanze, wie war es für dich?
Enterprise ist für mich ganz klar ein Kind seiner Zeit, wie in späterer Folge auch Discovery und meines Erachtens auch Deep Space Nine, weil es war halt die Zeit der Prequels. Ich glaube, es war so die Zeit, wo auch so die Star Wars Episode 1 bis 3 war. Man hat halt einfach Prequels gemacht. Die erste Staffel sehr zaghaft. Der Captain Archer verkörpert von Scott Bakula, ich glaube, bekannt als Quantum Leap. Den habe ich als Schauspieler einfach wahnsinnig geschätzt. Und ja, es war halt einfach der Versuch, so ein bisschen Enterprise wieder herzustellen. Ich finde, richtig gut geworden ist erst wirklich mit der dritten Staffel, dann, wo es um einen Cindy-War gegangen ist, wo die Cindy, glaube ich, seit dem Dominion die interessantesten Feinde waren, aus meiner Sicht. Und die vierte Staffel mit sehr guten, so immer so Dreiteiler-Serien, wo wir zwar ein sehr schlechtes Ende gehabt haben, also auch das hat mir nicht recht gut gefallen, weil es irgendwie sehr kurzfristig und komisch war, aber diese drei Erfolgen jemals, wo es einfach massiv viel Fanservice betrieben haben und viele aus Star Trek bekannte, aber nicht so im Rampenlicht stehende Spezies einfach da bewusst vor den Vorhang geholt haben. Ja. Also was mir wahnsinnig gut gefallen hat, einfach, dass halt dann auch sehr klar die Gründungsmitglieder der Föderation immer wieder ins Rampenlicht gerückt haben. Also gerade der Jeffrey Combs, der ja schon als Weyoun bei Deep Space Nine mitgespielt hat, dann ist der Andoraner Shran, der quasi immer so gegen die Vulkanier arbeitet und das dann eigentlich, wenn man weiß, in der Zukunft, das sind halt einfach die Gründungsmitglieder der Föderation, neben die Menschen und die Telleriten. Das hat mir extrem gut gefallen, muss ich sagen. Und ja, da haben schon einiges gemacht. Also wie gesagt, erste und zweite Staffel ist jetzt sehr stark episodisch. Dritte Staffel mit Cindy War finde ich extrem cool gewesen. Auch zum Beispiel, dass die Mekkos eingebracht haben, also quasi so als, ich sag's mal, Space Marines mehr oder weniger. Da habe ich von der Idee her ganz gut gefunden, weil es da sehr klare Spannungen zwischen diese ganz klaren Militärs gegeben hat und der Crew mehr oder weniger, die halt so ein bisschen auch Wissenschaftler mehr waren, das da gut eingebaut haben. Ja, und halt die vierte Staffel, wie gesagt, mit diesen vielen einzelnen Geschichten sehr spannend. Und wenn man den Gerüchten glauben darf, hätten sie ja in der fünften Staffel noch viel mehr vorgehabt, dass wirklich dann auch eben den Romulanischen Krieg zum Beispiel dann, der ja so das große Ereignis vor Original Series ist, dann einbinden. Und das, ja, hätte mir sehr gut gefallen, muss man ganz ehrlich sagen. Der Pilot war sehr gut, Broken Bow. Die letzte Folge war der Serie schlichtweg unwürdig. Also da haben sie einfach den falschen Ansatz gewählt.
Ja, der temporale Krieg. Wie stehst du dazu, Patrick?
Also ich habe von Enterprise eigentlich nur durch einen Zufall erfahren, dass da wieder was kommt, weil ich war schon so gewohnt, dass es eben kein Track gibt. Oder bis dann auf einmal ein Kollege zu mir kam und sagt, hast du Enterprise schon gesehen? Sag ich, nein, sorry. Und dann bin ich sogar sofort los und habe mir die erste Doppelfolge auf VHS gekauft damals. Ne? Und ich, wie ich schon vorher schon gesagt habe, es ist der Anfang, also gerade Broken Bow, es ist halt wirklich, du merkst, wir wollen jetzt unsere Kinderschuhe zeigen. Also quasi, das ist ein Klingote. Nein, ein Klingone. Und es erklärt für mich, es wird dann in weiterer Folge erklärt, dass ja quasi die Vulkanier dann der Föderation auch vorgeschrieben haben, dass auf jedem Schiff ein Vulkanier sein muss. Und deswegen erklärt es im Nachhinein auch, warum das Bock auf der Enterprise Wissenschaftsoffizier ist. Und auch gerade die einzelnen Szenen oder die einzelnen Geplänkel teilweise dann zwischen der T'Pol und die anderen Crewmitglieder, wo sie auch wieder sagt, ja, ich habe euch gesagt, dass ihr dafür noch nicht bereit seid. Oder hättet ihr unsere Berichte gelesen, wüsstet ihr das und solche Sachen. Das sind aber die Aufpasserrolle für die Vulkanier kommt halt da ganz groß aus, wo es eigentlich noch nicht als gleichberechtigte Partner da sind, sondern einfach, wir sind eure Aufpasser und wir sagen, wie es ihr es am besten machen sollt.
Was ich da zum Beispiel ganz kurz ein wahnsinnig klasses Easter Egg finde, es ist ja von diesen lebensfähigen Planeten, seit Original Series sind immer die Klasse M-Planeten. Und man denkt sich immer, wie haben sie die das überlegt? Und bei Enterprise reden sie auf einmal von der Minjara-Klasse, also einfach ein vulkanisches Wort für M-Planet-Klasse und dann denkst du auf einmal, ah ja, genau. Also das sind so die kleinen Geschichten oder immer so, wir greifen nicht auf die LKs zu, sondern auf die vulkanische Datenbank und so. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das finde ich voll super.
Und vor allem, das sind ja wieder Sachen, wo wir zuerst wieder den Bogen zurückschließen können. Das sind Sachen, die von Star Trek außer in den täglichen Sprachgebrauch übergangen sind. Mittlerweile verwendet sogar die NASA die Bezeichnung M-Klasse-Planet. Also das sind aus der Idee eines Schreiberlings ist es dann auf die Wissenschaftler zurückgegangen.
Auch die Jugendlichen, die das mit Star Trek nichts anfangen können, verwenden das Wort beamen, indem sie wegbeamen, indem sie sie niedersaufen.
Übrigens, Fun Fact, das habe ich von den Science Busters erfahren, dass zum Beispiel der Countdown, der verwendet wird bei der NASA, aufgrund von einem, ich glaube, sogar österreichischen Stummfilm basiert, weil die haben damals das Problem gehabt, wie schaffen sie Spannung vor dem Abflug und jetzt dann sie es runterzählen. Und das finde ich super, aber das mit einem M-Klasse-Planet habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Aber dadurch steigt die NASA in meinem Ansehen einmal mehr.
Ja, ich glaube, dass sehr viele Angestellten der NASA an und für sich den Ursprung irgendwie beim Kirk gehabt haben.
Bei den Nerds.
Das haben wir jetzt auch schon wieder gehört, jetzt, wo es die Wissenschaftlerin ja die Landung von der, wie heißt der neue Mars-Rover? Perseverance? Irgend sowas, ja. Kommentiert hat und die hat dann auch eben in einem Interview gesagt, ja, sie ist nur durch Star Trek auf die Idee gekommen, dass sie sich bei der NASA bewerben kann. Andererseits wieder nur ein anderer kleiner Funfact, weil wir gerade dabei sind, das ursprüngliche Space Shuttle, also der Prototyp, der ja eigentlich nie geflogen ist, heißt ja Enterprise. Und der heißt deswegen Enterprise, weil es da eine Intervention von Star Trek-Fans gegeben hat, dass das Ding nicht, wie wollten sie es nennen, weiß ich gerade nicht mehr, jedenfalls haben sie eine Unterschriftenliste präsentiert mit über 20.000 Unterschriften, dass das erste Space Shuttle doch bitte Enterprise heißen soll.
Nach der Enterprise ist lange Zeit nichts gekommen. Also wir reden jetzt, wie gesagt, nicht über die ganzen Kinofilme, die dann mit dem Reboot wieder interessanter geworden sind oder wieder medialer mehr die Aufmerksamkeit auf das Star Trek-Universum gelenkt haben, die mitunter gute Schauspieler gehabt haben, die Storyline vielleicht nicht unbedingt so geschickt gewählt worden ist, aber dann ist Discovery passiert.
Mit Betonung auf passiert.
Ade, was sagst du zu Discovery?
Ja, ich finde, dass das als Science-Fiction-Serie ist gut gemacht. Kein Drama, handwerklich, sowohl als auch von Effekten, allem drum und dran. Aber es ist für mich keine Star Trek-Serie. Also das ist so weit weg von dem. Das ist, ja, es mag sein, dass in der zweiten, dritten Staffel dann natürlich das mehr in die Richtung geht, wie es gehen sollte, unter Anführungszeichen. Aber ich finde auch in der ersten Staffel, also die ersten Folgen, ich habe keinen Charakter gefunden, der mir in irgendeiner Form und Weise, sage ich jetzt mal, dem ich anhängen könnte oder der mir irgendwie formweise sympathisch gewesen war. Und, oder wo ich irgendwie mit dem mitgehen konnte, sozusagen. Oder jede Story braucht einfach einen Charakter, wo man ein bisschen sich anhängen kann auf dem. Und ich habe da einfach keinen gefunden. Der einzige war nur der Captain, den Schauspieler mag ich einfach sehr, den Jason Isaac, glaube ich, heißt der. Der ist super, also der ist einer meiner Lieblingsschauspieler, aber das ist ja auch nicht trotzdem der Charakter, den er gespielt hat, ist halt auch jetzt nicht unbedingt der Astreine. Die erste Staffel, wie gesagt, haben wir da immer durchgeschaut. Für mich ist das nicht wirklich in irgendeiner Form und Weise die Essenz von Star Trek, die da eingefangen wird, wie auch immer. Als Science-Fiction-Serie, kein Thema, kann man sagen, ja, es funktioniert, ist okay. Aber es kann man sich durchaus, es ist unterhaltsam, aber wie gesagt, für mich Star Trek funktioniert nicht. Ich muss jetzt nur was Konträres einwerfen. Für mich ist der Orville viel mehr Star Trek zu dem Zeitpunkt, zumindest wie Discovery ausgekommen gewesen, als Star Trek, also Discovery selber. Das hat viel mehr den Spirit und die Storylines und die Charakterinteraktionen und da waren viel mehr dabei, was man, okay, ja, das hat man sich einfach emotional mehr reinfinden können. Das hat mir das Discovery-Universum hat mir emotional irgendwie abgestoßen, sage ich jetzt mal. Ist auch vielleicht die Intention dahinter, ja, ich weiß, Krieg und alles drum und dran, grauslich. Aber ich finde, dass Star Trek halt immer den Funken des Positiven gehabt hat. Dass, auch wenn es schwierig war, alles drum und dran, auch die Original Series ist ja noch zu einer Zeit entstanden, wo in Amerika ziemlich zugegangen ist. Da hat es Rassenunruhen gegeben, da sind Studenten niedergeschossen worden, da hat es den Vietnamkrieg gegeben, das war wirklich ziemlich schlimme Zeit eigentlich. Und trotzdem hat es dann die Serie gegeben, die eigentlich genau den Gegenpol dazu geboten hat und gesagt hat, nein, ja, es geht anders auch. Das ist das, was man einfach da bei Discovery völlig fällt, dieser Aspekt zumindest dessen. Und ja, damit übergebe ich das Wort mir nach.
Also ich muss da gleich anschließen, also grundsätzlich muss ich sagen, ja, für Science-Fiction-Serie ist es okay, für Star Trek, da empfinde ich ähnlich wie du, Arte, mit Abstrichen, wobei, sagen wir es immer alle angeschaut, ja, es hat seine Höhepunkte erst später, wesentlich später. Und es gibt ein paar Punkte, wo man denkt, ja, das sind, die hätte man wirklich vermeiden können auf der anderen Seite. Aber grundsätzlich, es ist nicht mehr das, was wir verbinden mit Kirk und Picard und Ähnliches. Wobei man auch sagen muss, und das hast du auch richtig angesprochen, es ist Kirk und Co. eine andere Zeit gewesen. Ein anderes soziales Umfeld und hat ein anderes Klientel mehr oder weniger angesprochen, als wie Discovery jetzt anspricht, meiner Meinung nach.
Es war ja die Argumentation, dass das Discovery halt einfach nur die im jetzigen Zeiten ein bisschen repräsentiert und so. Aber das war eigentlich nur auf das bezogen von mir, dass das nicht sein muss, dass das reflektiert, weil Star Trek für mich einfach über dem gegangen ist. Also
das über dem ganzen
Stand. Genau, das über den Stand ist und einfach gezeigt hat, wie es trotzdem sein kann, auch wenn es jetzt nicht so optimal ist.
Wem Sie?
Ich habe meine erste und zweite Staffel, bevor die dritte gekommen ist, dann nochmal angeschaut und ich muss sagen, es ist beim zweiten Mal durchschauen doch besser. Ja, eben die Charaktere sind eben ganz anders aufgebaut, werden ganz anders dargestellt. Was auch sehr oft rausgekommen und wo ich eigentlich nie ein Fan davon war, egal in welcher Serie jetzt, ist das Mirror-Universe. Also ja, ich weiß, das taugt einigen da jetzt vielleicht nicht so, aber Mirror Universe Folgen hat man nie taugt. Und ja, also ich habe mir jetzt die dritte Staffel auch nicht bis zum Schluss angeschaut. Da war dann auch ein Punkt, wo ich mir dann gedacht habe, so, okay, jetzt will ich nicht mehr weiterschauen. Das war eher jetzt eine von den letzten Folgen. Ich muss irgendwann einmal nachholen, ja. Da ist jetzt das Muss, ja.
Wobei ich sagen muss, schau das wirklich bis zum Schluss an. Das macht schon Sinn. Also so fair muss ich sagen, also ich finde die aktuelle Staffel noch immer nur am besten für alle. Die erste Staffel ist für mich persönlich, damit man halt weiß, wer die einzelnen Personen sind.
Na, vielleicht wird die dritte beim zweiten Mal besser.
Ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, aber ich möchte jetzt an alle, die uns zuhören, einmal sagen, schaut euch die Mirror Universe Folgen an. Mirror Universe ist geil.
Yeah!
Na, speziell auf Discovery bezogen. Discovery ist für mich immer irgendwie eine Hochschaubank gewesen. Es ist einmal sitzt davon und denkst, oh geil, das nächste Mal sitzt davon und denkst, what the fuck. Es ist immer so auf und ab gewesen. Es hat mich jetzt nicht so gefesselt wie eine andere Star Trek-Serie, weil es ist einfach, es war eine gute Folge, dann war eine extrem schlechte Folge, dann wieder ein, zwei Folgen, die gegangen sind und dann war wieder, ja, hin und her. Und im Großen und Ganzen die langen Story-Arcs haben sich besonders bei Discovery meiner Meinung nach teilweise schon selber verloren, wo einfach auf Nichtigkeiten um und um geritten worden ist und das immer wieder dahergekommen ist und das immer wieder erwähnt worden ist und zum Schluss denkst du, so, das war es jetzt, wegen dem haben sie jetzt eineinhalb Staffeln um und um da und nein, kann es nicht sein. Und doch, es kommt dann auch nie wieder, weil es ist jetzt einfach das gewesen und im schlimmsten Fall muss ich jetzt sagen, ja, ein Schmetterling kann ein Seebeben auslösen. Ja, okay. Aber das ist das, was mir bei Discovery eigentlich nie so gefallen hat. Und das, also es ist ja, ich mache auch kein Geheimnis draus, dass Discovery einfach nicht meine Serie ist. Warum drängt sich jetzt der erste Offizier auf einmal so ins Bild? Das kann es nicht sein.
Lanze, wie ist dein Zugang?
Also erstens einmal möchte ich in Arti zustimmen, wenn er sagt, Orville ist zu einem gewissen Zeitpunkt die beste Star Trek-Serie gewesen, das kann ich nur unterschreiben. Ich finde, dass Orville eigentlich einen Platz im offiziellen Star Trek-Kanon verdient hätte, muss man ganz ehrlich sagen. Die haben total kreative Ideen gehabt und haben sich sehr schnell von diesem Klamauk wegentwickelt, beziehungsweise sind am Anfang einfach falsch präsentiert worden. Und ich glaube, ohne Orville gab es jetzt wahrscheinlich kein Lower Decks, sage ich jetzt einmal. Ich kann nur wieder eins sagen, dass Discovery ein Kind seiner Zeit ist. Also ich glaube, ohne Serien wie Game of Thrones, vielleicht auch Walking Dead, gab es kein Discovery in dieser konkreten Form. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem von Discovery, weil die am Anfang halt ganz hart Military Sci-Fi gemacht haben, alles irgendwie neu gemacht haben, die Klingonen mal wieder redesigned haben und so weiter, versucht haben, eine andere Dynamik einzubringen, sehr schwierig. Ich meine, mir gefallen die Mirror Universe-Folgen auch sehr gut, ja, ich bin da irgendwie ein Fan. In der aktuellen Staffel denke ich mir dann irgendwann einmal, hey, man kann es auch übertreiben. Ja. Es muss jetzt nicht sein. Also das, was vorher gesagt worden ist, das kann ich voll inhaltlich unterstützen. Die zweite Staffel, finde ich, ist deswegen so gut. Also da fängt für mich an, Discovery, dass es wirklich gut wird, weil der Ensign Mountain Pike spielt und zum Schluss eigentlich, das ist schon voll wieder die Enterprise eigentlich im Vordergrund steht und nicht die Discovery, wo man sich denkt, ja, damit kann ich mich identifizieren. Die dritte Staffel finde ich spannend, weil es für mich vom Story-Arc her eigentlich das ist, was eine andere Serie von Gene Roddenberry mit Kevin Sorbo eigentlich vom Grundsetting her ist, nämlich Andromeda. Also wir kommen in die Zukunft, gibt es keine Föderation mehr, bauen wir es wieder auf. Ja. Mit einem Schiff, das halt aus einem ganz bestimmten Grund einen Vorteil hat gegenüber den anderen Schiffen. Insofern finde ich diesen Sprung in die Zukunft, ins 32. Jahrhundert, auch interessant, weil das war einfach so die Clean Slate, die man braucht hat bei Discovery. Ich glaube, dass Discovery einfach mit seinem Setting als Prequel-Serie nicht so gut ausgekommen ist. Und was ich auch sagen muss, ist, da kann ich auch nur auf zustimmen, dass die Burnham zwar ein interessanter Charakter ist, aber sie insbesondere auch in der dritten Staffel wahnsinnig in den Vordergrund drängt. Also es ist irgendwann einmal der Begriff Burnham-Show gefallen, ja, wo dann irgendwann sie denkt, ja, jetzt reicht es dann einmal. Und was ich ganz lustig gefunden habe, ist das, dass sie der Charakter interessanterweise, also ich schätze die Schauspielerin wahnsinnig, aber der Charakter irgendwie gerade in der dritten Staffel immer zu emotionalen Ausbrüchen neigt. Also man kann sich die Serie auch unter dem Aspekt anschauen, wie oft warnt sie in einer Folge. Und sie warnt, glaube ich, in jeder Folge zur Sicherheit einmal, wo man sich dann denkt, ist okay, das ist glaube ich aber nicht so schlimm, dass jetzt gerade der Kakao aus ist beim Replikator, ja? So gefühlt irgendwie, wo man dann denkt, ich weiß nicht. Ja? Aber sonst, ja, finde ich, ich würde mal anders sagen, ich habe damals, wie 2009 das Abrahams Universe, J.J. Abrahams Universe gekommen ist, habe ich damals wahnsinnig viel von meiner, sage ich mal, Energie drauf verbraucht, dass ich mich aufregt, dass das jetzt nicht mehr Star Trek ist. Und im Endeffekt war es wurscht. Und darum stehe ich jetzt jedwedem Star Trek Projekt, man kann zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, über Star Trek Prodigy dann auch diskutieren, wo man sagt, ist das dann nur Star Trek oder auch bei Lower Decks zum Beispiel. Ich schaue mir das an und denke mir irgendwie, es ist Star Trek, es ist das Label und ich finde es eigentlich ganz cool. Ja. Und so, es muss jetzt nicht meine Lieblingsserie sein, aber es gibt einfach so Momente, die ich cool finde. Und ich finde zum Beispiel bei Discovery, finde ich, in Doug Jones, also der den Saru spielt, ist auch bekannt als Abe Sapien vom Hellboy, beziehungsweise, ich glaube, The Shape of Water, wo er quasi diese Fischkreatur spielt, der taugt mir einfach. Und ich finde zum Beispiel die Charakterentwicklung vom Saru viel interessanter wie alles andere. Oder auch die Interaktion vom Stamets und vom, wie heißt der Doktor, ich weiß, Wilson Cruz heißt der Schauspieler, der einfach offenes, homosexuelles Pärchen. Und das, finde ich, taugt mir auch total eigentlich, ja. Dass das in einer Offenheit da gespielt wird. Und das ist für mich wieder was ganz klar Star Trek verkörpert, so sagt, hey, uns taugt eigentlich alles, ja. Also das passt alles für uns und da gibt es keinen, den wir jetzt irgendwie aufgrund von Geschlecht, Rasse, Religion oder so schlecht machen. Und das verkörpert für mich das schon wieder Star Trek sehr stark. Und gerade in der dritten Staffel so, sie kommen aus der Vergangenheit und dann erfahren wir, es sind sie, die eigentlich sehr stark die Werte der Föderation eigentlich nur repräsentieren und von Starfleet in einer sehr ungewissen Zukunft, das gefällt mir eigentlich auch sehr gut, muss ich sagen. Ja.
Kommen wir mal von einer sehr umstrittenen Discovery zu einer sehr umstrittenen Picard-Serie. Ich vermute mal, das wird da ziemlich ähnliche Auswüchse haben, bis auf das, dass der Patrick Stewart natürlich eine einzigartige Persönlichkeit ist, nicht nur in seiner Rolle als Picard. Wimsi, hast das du angeschaut?
Einmal, aber war auch nicht so wirklich komplett dabei, sage ich jetzt einmal. Ich finde es halt auch nicht der Schade, dass zum Beispiel, es gibt ja sehr viele Bücher, was jetzt da die ganze Geschichte so hinten nach aufgreifen, nach Next Generation oder Deep Space Nine und so. Und die haben da ziemlich viel... Sie passen nicht wirklich zusammen. Und es sind wirklich sehr gute Bücher und dass da nicht aufgepasst haben und zumindest einmal so weit die Serie dann gemacht haben, dass es jetzt nicht im Widerspruch steht, das hätten sie vielleicht schon machen können. Das ist halt, was ein bisschen weh tut. Und es für eine Serie war es zu lang. Typical. Also.
Zu langatmig.
Aber es war so langatmig, dass ich eigentlich dann nicht wirklich aktiv geschaut habe. Und war wahrscheinlich so zwei Filme oder so besser gewesen, ein, zwei Filme.
Ate, hast das du angeschaut?
Weiß nicht, die zynischen, saufenden Hauptcharaktere dieser ganzen Gruppe, der, so sehr ich ihn auch sehr schätze, aber er kommt einfach wirklich als überfordert und senil rüber, der Picard in dieser Serie. Es ist, ich weiß nicht, es wirkt einfach alles irgendwie nicht, das hat einfach nicht Hand und Fuß. Und auch im Endeffekt, im Prinzip gesehen, wenn man es grundsätzlich betrachtet, Achtung, Spoiler, die nächsten 20 Sekunden jetzt weghören, weil es sich noch anschauen möchte. Im Prinzip gesehen, halten sie eine Organisation auf, die eigentlich den Untergang des Universums verhindern möchte. Da ist die Logik und die Konsistenz für mich irgendwie. Es gibt kein. Es hat einfach dem auch nicht gut, dass eben dieser Metaplot da ist. Es hat so eine nette, gemütliche, episodische Serie, mit dem hätten sie einmal anfangen können, hätten sie eh drauf aufbauen können oder weitermachen können. Aber ich finde, die ganze Serie hat, also die erste Staffel hat hin und vorne, passt logisch und handlungstechnisch und charakterentwicklungstechnisch hinten und vorne zusammen. Das ist, ich habe alles dazu gesagt. Ja, leider.
Das heißt, du siehst das als übertriebenen Fanservice, die Staffel.
Der Riker und die ganzen Charaktere, die alten, die da auftaucht sind, das war auf jeden Fall natürlich Fanservice. Aber ich hätte damit jetzt kein Problem, auch wenn die jetzt auftauchen. Das ist jetzt für mich jetzt nicht das Problem. Vor allem selber noch nein. Aber es hat einfach der Rest nicht dazu passt.
Patrick.
Ich muss in wem Sie vollkommen recht geben. Also es ist, wir haben uns da das eine und das andere mal schon drüber unterhalten. Das fängt an mit den Büchern eben, dass da teilweise, ja, das Nebensächlichste ist dann nur, dass die Kinder von Troy und Riker, Spoiler, sie haben geheiratet, dass die anders heißen in die Bücher wie in der Serie und das einfach, ja, mir hätte es auch als A-Film wahrscheinlich besser gefallen, wenn das Ganze ein bisschen zusammengestauchter worden war und nicht die Handlung so aufflossen. Es gibt gewisse Folgen in Picard, die sind für mich einfach unnötig. Ganze Folgen, da gehört leider eine Pente dazu mit Riker und Troy. bis hin zu der Storyline mit der Raffi, ihrem Sohn, die ja nicht einmal als Füller geeignet war in meinen Augen. Und vor allem, auch Brent Spiner ist gealtert, aber dass man trotzdem noch in seine alte Uniform einzwängen wollte, sieht man einfach, dass das nicht mehr so passt. Und das soll man mal einer erklären, wie ein Android über ein paar Jahre so viel zunimmt. Man kann sagen, das positronische Gedächtnis ist gewachsen, aber man darf nicht vergessen, ja, der Picard ist in Character, er ist einfach 94 Jahre in der ersten Staffel. Und so spielt er meiner Meinung nach auch. Aber es hat mit dem PK, wie man aus Next Generation kennt, eigentlich für mich nichts mehr zu tun.
Ja, man, es sind jetzt da 20 Jahre oder mehr dazwischen eigentlich. Und dasselbe ist natürlich auch, wenn man vergleicht mit seiner ersten Paraderolle aus der persönliche Waffenmeister von Dune. Genau, der König Helleck. Da merkt man einfach einen Fortschritt, wobei man, wenn man es in kurzer Zeit nur drauf schaut, also die Frisur ist dieselbe, also wie drei Wettertaft. Wurscht, zu welcher Jahre ist und es ist immer dasselbe. Also er hat seinen Stil nicht geändert.
Ganz anders zu seiner Verkörperung als Nero, wo er ein volles Haupthaar hat. Gell?
Das haben wir leider nicht angeschaut.
Unbedingt anschauen. Also ich habe das Problem, dass wahrscheinlich auch viele Trekkies auch haben, wenn du zum Patrick Stewart in einer Serie spielst, du wartest immer drauf, dass er entweder so Computerausgang oder sonst irgendein Star Trek Monolog der Herz hat und das halt in andere Folgen oder in andere Filme dann nicht passiert.
Wie schaut es bei dir aus mit Picard, Lanze?
Ich werde mich da jetzt einmal outen und sage, mir hat die Folge gut gefallen, oder die Serie gut gefallen. Es hat für mich so ein bisschen Anklänge von irgendwelchen, unter Anführungszeichen, Anarcho-Serien, die so in Richtung Firefly gängen. Was mir eigentlich nicht sehr gut gefallen hat, da gebe ich ganz ehrlich auch zu, ist, dass das Starfleet verhältnismäßig oder auch die Föderation eigentlich sehr negativ dargestellt worden ist. Das hat mich eher überrascht. Ich meine, die Serie, so ehrlich muss man sein, lebt vom Captain Picard, also von Patrick Stewart, dicht gefolgt von der Jerry Ryan auf Seven of Nine. Die finde ich mit ihrer Darstellung da schon nochmal dem Charakter an Tiefe verliehen hat. Ich stimme meinen Vorrednern aber auch vollkommen zu. Es ist das, was da quasi mit dem Written Canon, wie ich den ganz gern bezeichne, also mit den Büchern, wo voll viele Autoren voll viel Hirnschmalz eingestellt haben, da sind sie einfach drüber gefahren, das finde ich schlichtweg falsch. Also das finde ich richtig schade, weil es gibt da extrem coole Storylines und man hätte die Fernsehserie Picard so konzipieren können, dass zumindest nicht mit die Bücher in die Quere kommt. Sie müssen ja gar nicht die Bücher irgendwie bestätigen, aber dass sie einfach nicht in die Quere kommt. Was mir sehr gut gefallen hat bei Picard, ist einfach die Geschichte, also nicht nur die Interaktion dann mit der Jerry Ryan, sondern das eigentlich letztlich sehr Positive, nämlich dass aus Feinden Freunde werden können, im Sinne von Picard mit seinen zwei Ex-Tai-Shi-Agenten, die jetzt bei ihm am Chateau Picard arbeiten. Das habe ich einfach extrem cool gefunden, von der Art und Weise her. Also quasi so wie die Klingonen bei Original Series der Feind waren, dann eigentlich der Verbündete bei Next Generation sehr stark und das Gleiche eigentlich jetzt mit die Romulaner. Dann einfach, dass die Serie unmittelbar das fortführt, was nach Star Trek 10 beziehungsweise eigentlich so in der Geschichte vom Reboot-Universum vorkommt, nämlich die Zerstörung von Romulus. Und ja, was ich sehr stark nutzlos gefunden habe, und das ist auch das, was mir in der Serie ein bisschen gestört hat, das ist dieser Story-Arc mit der Dash, glaube ich, also mit diesen zwei gleichartigen Androiden. Das sind weitestgehend sehr farblose Charaktere. Da ist am Anfang ist das ziemlich cool, dass die quasi in einem aufgegebenen Borgwürfel arbeiten, aber das war es dann auch schon. Und dann denkt man sich, okay, also das ist, man hat sehr starkes Gefühl, dass das jede Szene, wo nicht der Patrick Stewart dabei ist, irgendwie auch nicht zu viel ist. Ja. Das stört mich ein wenig. Ich bin schon gespannt, wie es dann mit einer zweiten Staffel, die ist ja angeblich jetzt dran, passiert, was dann sozusagen das Thema ist. Ansonsten finde ich es einfach einen netten Zusatz zu Star Trek und Next Generation, der einfach ein bisschen dazu dient, das Universum zu verbreitern. Und ich muss trotzdem ansagen, dass das, auch wenn der Brent Spiner sozusagen sehr oft vorkommt, aber sehr selten ist Data, mir sowohl die Anfangsszene, Interaktion Picard-Data, wie dann auch zum Schluss eigentlich, die letzte Szene mit dem Data, eigentlich auch sehr gut gefällt. Also das hat mir Gänsehaut verursacht. Also gerade die letzte Szene, die habe ich ein bisschen versöhnt manchmal, muss ich sagen. Ja.
Also gerade zum Brent Spiner generell, mir gefällt ja, der ist ja eigentlich ein wandelbarer Schauspieler, ähnlich Jeffrey Combs, nur spielt halt der Brent Spiner immer seine eigene Familie, aber da dafür jeden. Und das ist eigentlich das, was mir eigentlich von Anfang an auch in Next Generation schon so gut gefallen hat, weil bis hin zu Enterprise, wo er ein Vorgänger vom
Nuggets,
genau, ja, spielt. Und das witzigerweise über Jahrhunderte sich die Gene dieser Familie so gut halten, dass die alle gleich ausschauen, bis hin zu, dass der Brent Spiner wirklich jeden Charakter ein bisschen anders spielt und der eine ein bisschen mehr verrückt, der andere ein bisschen weniger verrückt, quer durch alle Altersschichten.
Ich fand das lustig, wenn er mal einen weiblichen Vertreter von seiner Familie spürt.
Naja, einen weiblichen Täter haben wir ja in irgendeiner Folge schon gesehen. War das nicht das, wo der Worf und der Alexander am Holodeck im Wilden Westen waren?
Ah, das ist eine Handvoll Daters, die habe ich leider nicht gesehen. Ich habe jetzt geglaubt, du meinst die Lal, also die Androidentochter, die sie mir baut in einer Next Generation Folge.
Eine Handvoll Daters, du hast recht, ja.
Für mich war Picard nichts anderes, als wie ich warte, bis das der alte Herr wieder in Erscheinung tritt und dann streicht man ungefähr die Hälfte davon von dem, was er da gemacht wird und das setzt man dann zusammen. Das war dann vielleicht eine Dreiviertelstunde oder was an interessanten Filmen beziehungsweise Inhalt. Der Rest war eher, ja, es war halt dabei. Es war sowas wie Draufgabe oder Dreingabe oder sowas. Aber es war nichts, was mich irgendwie umgehaut hätte. Ein paar Schauspieler waren dabei, die nicht uninteressant waren, die ich schon kennt habe aus anderen Filmen und anderen Produktionen. Aber wo ich schon sagen muss, was mich dann wieder versöhnt hat mit dem Ganzen, war definitiv die letzte Szene mit dem Data. Das war so das, wo ich sagen muss, ja, jetzt ist für mich Star Trek abgeschlossen, jetzt können wir mit dem aufhören. Das war so der richtige Punkt, wo man sagt, okay, danke, das war's, das ist so richtig das Quäntchen, was da hingehört. Zumindest die Storyline mit dem Picard und Co. Das muss ich sagen, das haben sie schon hingekriegt. Aber das davor, das war, ja, unnötig, war übertrieben, aber damit man halt ein Picard gemacht hat. So ist es mir vorgekommen.
Lower Decks, Lower Decks, Lower Decks.
Dann fange ich an mit Lower Decks. Im Endeffekt ist Lower Decks ja eine sehr interessante Animationsserie für Star Trek. Das ist die erste, die ich komplett durchgeschaut habe. Wobei ich sagen muss, ich vergleiche sie eher mit The Orville. Wobei, wie wir vorher schon angemerkt haben, The Orville die ersten zwei Folgen sehr eigenartig sind, aber trotz alledem sehr geniale Ideen aufgefangen haben und bei Lower Decks sind ähnliche Sachen wiederverarbeitet worden. Und ich finde auch die Art und Weise, wie sie es präsentieren, wie die Konstellation dieser beschriebenen Member dieser Sektion oder dieses Bereiches miteinander agieren, recht spannend. Und war dann doch etwas überrascht, wie sie dann sehr bald wieder aus war. Also meiner Meinung nach hätten sie doppelt so viele Folgen produzieren können, das war kein Thema gewesen, weil sie haben eins zusammengebracht, nämlich das, was sie von der Original Series und von der Next Generation gewohnt war. Du schaust das an, du hast eine Ausgangssituation, und es ist alles anders. Es ist nicht vorhersehbar und du wirst immer mit Dingen konfrontiert, mit denen du nicht rechnest, was passieren kann. Die einen oder anderen Sachen sind abwegig, kein Thema nicht, aber in gefühlt 90% der Fällen ist es komplett anders. Und nur lustiger, als man glaubt hätte. Wimsi, du hast das nicht gesehen oder gesehen?
Noch nicht. Also ich stehe fix auf der Liste, aber...
Ja. Fehler. Du hast die ersten zwei Folgen gesehen, hast du gesagt.
Ja, ersten zwei oder drei.
Ja. Und was ist so dein Resümee von dem bis dato?
Ich weiß nicht, mir hat ein bisschen was gefällt, beziehungsweise war nicht ganz mein, vielleicht werden es mit den späteren Folgen ein bisschen besser, vielleicht schauen wir es nochmal an, ja, kann sein, aber bis jetzt hat es mich nicht irgendwie, sage ich jetzt mal, gepackt, weil ich dann, ich muss es unbedingt weiter anschauen.
Patrick.
Jeder, der jetzt glaubt, Lower Decks ist die ultimative Star Trek Comedy-Serie, der wird relativ schnell enttäuscht werden. Also es ist... Ich würde es eher so bezeichnen, dass Star Trek nimmt sich nicht hundertprozentig ernst. Und das tut gut, einmal zu sehen. Also kurz zum Setting, ohne zu viel zu spoilern, wir sind in einer Next Generation Timeline in einem Schiff, das für den Zweitkontakt zuständig ist. Und allein von dem her geben sich schon gewisse Situationen, die ziemlich lustig sind. Und in meiner Meinung nach, durch die Sicht aus der, also wir haben in der Next Generation schon auch Folge Lower Decks gehabt, wo es um die unteren Decks der Enterprise geht, wo einfach die Crewmen und die Ensigns um und um kräuchen und fleuchen. Und das jetzt in einer eigenen Serie zu sehen, ich finde es sehr erfrischend, weil es eben nicht immer nur um die Command-Struktur geht und um das, was auf der Brücke passiert, sondern einmal um das, ja, ich bin heute zum Dienst eingeteilt, ich darf die Konferenzräume reinigen. Ach, ich darf nie die Konferenzräume reinigen und so hin und her. Und da kämen schon gewisse ganz lustige Situationen, außer bis hin zu dem, ja, wir haben auch wieder ein Haustier und wenn es auch nur für eine Folge ist.
Wobei, das Haustier hat es in sich.
Sehr. Und ja, unbedingt anschauen. Nein, aber Lower Decks und ich freue mich wirklich auf die zweite Staffel, weil das ist, also der Produzent ist der Mike McMahon, der auch für Rick und Morty verantwortlich ist. Und ich würde jetzt den Humor von Lower Decks und Rick und Morty nicht vergleichen, aber
ich muss da persönlich sagen, Rick und Morty habe ich mir angeschaut, die erste Folge, dann die ersten 10 Minuten von der zweiten Folge und ich habe beschlossen, das war's. Es wird auf Lebenszeit nie wieder eingeschalten.
Ist mir ähnlich gegangen, ja. Also ich kann mit der Serie einfach nichts anfangen, deswegen Gott sei Dank Star Trek Lower Decks ein bisschen besser und auch die Familiengefüge in Lower Decks sind auch sehr, sehr cool, wie es sich dann darstellt.
Lanze, wie ist dein Zugang zu Lower Decks, nachdem du schon so hier geschrien hast vorher?
Ich möchte jetzt erst ein offizielles Statement abgeben. Rick and Morty ist eine der besten Serien, die jemals produziert worden sind, über meiner Kanzlei Portal Gun liegen. Jeder, der was anderes sagt, ist blöd.
So, mit dem, wenn es von Herzen kommt, kann ich damit umgehen.
Dann passt's. Ich habe jede Folge Rick and Morty schon so unglaublich oft gesehen. Ich habe öfter wie jede andere Serie gesehen. Ich habe den Lockdown am Abend immer da, was tue ich heute? Ja, schaue ich wieder Rick and Morty. Ja, ich kann die Dinge schon auswendig. Aber zu wesentlich wichtiger Lower Decks. Lower Decks ist aus meiner Sicht eingedenk auch Picard und Discovery das Beste, was Star Trek in der letzten Zeit passiert ist. Ich kann das nicht anders sagen. Ich habe gefürchtet, es ist eine Klamauk-Serie, sie ist es überhaupt nicht. Sie ist für mich, wie wenn man eine Rollenspielrunde hätte, wo die Leute zwar super ausgebildet sind, aber jetzt einfach trotzdem einfach Charaktere spielen. So leicht dysfunktional. Es gibt da übrigens vom Peter David eine der besten Star Trek-Buchserien, The New Frontier, das quasi eine ganz eigene Raumschiff-Crew beschreibt. Und die Bücher sind meines Erachtens auch so gut, weil die auch diese Crew leicht, das ist zwar die Command-Crew, aber leicht dysfunktional ist. Und bei Lower Decks sozusagen kommt das einfach auch raus und das gefällt mir extrem gut. Und also Lower Decks ist von Menschen geschrieben und konzipiert worden, die ein tiefstes Verständnis von Star Trek hat. Ja. Also jede Episode strotzt nur so von Easter Eggs. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Da ist es nicht nur der eine, der Triexianer ist in der Folge der Farm, sondern es kommen hunderte Anspielungen vor, die manchmal wirklich ganz aktives Name-Dropping sind, aber stellenweise Dinge. Also alleine, glaube ich, in der ersten, einer der ersten Szenen, die kennt, das spoilert ja nicht viel, wo die Mariner in Bäumler erwischt, in so einem Abstellraum mehr oder weniger. Wenn man den Abstellraum als Screenshot nimmt, dann sind da was sich wie viele Anspielungen auf Star Trek drinnen, auf Folgen und so weiter. Ja. Oder zum Beispiel, das ist in der letzten Folge einmal, wo irgendwer ein Pad hat, wo ein Bild vom Kirk und vom Spock drauf ist. Und das ist aber nicht zeichnet, sondern das ist quasi ein Ausschnitt aus der Original, also aus der die Animated Series. Ja. Also das sieht man, das sind einfach Ideen dahinter, die sind ein Wahnsinn. Und die Geschichten sind, eben wie du schon gesagt hast, oder wie schon gesagt worden ist, vergleichbar mit Orville, sind kein Klamauk, haben sehr gute Twists drinnen und sind einfach ja, viel tiefgehender wie erwartet irgendwie. Und ich freue mich wirklich, glaube ich, mehr wie ich mich auf eine neue Staffel Discovery freue, mehr wie ich mich auf eine neue Staffel Picard freue, mehr wie ich mich auf Sektion 31 freue, dass hoffentlich bald wieder viel neue Staffeln von Lower Decks machen.
Definitiv. Aber weil du gesagt hast, Rollenspiel, das ist ja eigentlich der Inhalt, warum wir mitunter heute zusammensitzen. Natürlich hat dieses riesengroße Universum von Star Trek auch Rollenspiele rausgebracht. Ich vermute mal, der eine oder andere für euch hat einmal das eine oder andere probiert. Attila, du kannst uns jetzt erzählen, was es gegeben hat und wo so die groben Unterschiede passiert sind, beziehungsweise der Lanze genauso. Was war als erster? Ich schätze mal das Adventure Gaming in the Final Frontier, oder?
Das ist von Ende der 70er Jahren, ja. Das war so für eine Miniaturen-Sammlung praktisch so ein Regelwerk, so dazu gepapptes, was als ja, taktisches Rollenspiel ein bisschen so durchgehen hätte sollen. So war es nicht, so 50-60-seitiges Regelwerk. Und meines Wissens nach alles Einzige, was rausgekommen ist. Man korrigiere mich.
Ja, also das heißt, das echte, erste, wirkliche Rollenspiel ist dann im Endeffekt dann das von Faser, was rausgekommen ist, Anfang der 80er Jahre, wenn man das so sehen kann.
Wobei, da mag mich der Lanz jetzt auch korrigieren, da ist das Prime Directive von Armadillo Designbüro, das zu Starfleet Battles Rollenspiel-Regelwerk ist auch relativ alt. Ich glaube, das ist auch schon irgendwann mal zu der Zeit gekommen. Aber die zwei sind ungefähr zur gleichen Zeit gewesen. Dazu muss man wissen, dass, dass diese Firma, das Armadillo Designbüro, die haben so eine eigene, ganz eigene Lizenz gehabt, die sie auch noch immer noch haben. Sie können das Universum verwenden, auch die ganzen Lokalitäten dergleichen, nur dürfen die Charaktere nicht vorkommen. Und auf dem praktisch haben sie halt immer, also und sie haben ihren eigenen Spin dann, da sind eigene Rassen dazu kommen und allem drum und dran. Und die halt so im offiziellen Kanon nicht vorkommen. Und sie haben ihr eigenes bisschen so Süppchen gekocht und zu dem Rollenspiel-Universum ist dann das Prime Directive eben das Regelwerk.
Sie dürfen, glaube ich, auch nur Inhalte von Original Series verwenden.
Genau, richtig. Also und sonst auf dem aufbauend. Genau. Und das ist halt eine ganz spezielle Lizenz praktisch, die sie haben, aber die haben, soweit ich weiß, nur bis zum heutigen Tage und produzieren auch noch bis zum heutigen Tage seit 30 Jahren Spiele in diesem Starfleet Battles Universum, wie es so schon heißt.
Das kann ich nur bestätigen, sie sind auf Drive-Thru-RPG und extrem aktiv. Also wenn man es abonniert, kommt ständig was Neues raus.
Gehen wir mal ganz kurz zurück zu dem Phaser-System. Das war, glaube ich, das, wenn ich mich richtig erinnert, wo jedes Crewmitglied der Enterprise, wenn man ein Crewmitglied der Enterprise gespielt hat, wesentlich besser war von den Grundwerten her als wie ein durchschnittliches Mensch oder anderes Lebewesen, weil man ist ja Mitglied der Enterprise. Ich glaube, das war sowas wie bei Cthulhu oder also wie bei den BRB-Systemen, die Attribute waren so bei 100% oder so. Und ich glaube, Kirk und Sulu und so weiter waren immer im Schnitt so bei 50-70% oder so beim Attributswert und der Mensch war im Schnitt bei 30 oder so. Hast das du jemals gespielt, aktiv?
Ich habe es einmal eine Session gehabt mit dem alten, ja. Im Wesentlichen war es ein Prozentsystem, das ganz normales Unterwürfelsystemchen, nichts Grundlegendes, Weltbewegendes, nur das, dass das Kampfsystem relativ brutal war. Also da, wenn bei einer Waffe disintegriert stand, dann ist nicht gewürfelt worden, wie viele Schadenspunkte du kriegst, sondern du warst halt einfach wirklich dann disintegriert. Also sollte, glaube ich, auch ein bisschen verstärken, dass Kampf halt im Star Trek-Universum oder dem Spiel halt wirklich nur als letzter Ausweg zu suchen ist. Hat natürlich etwas ein bisschen angestaubtes mittlerweile das System, aber ist durchaus funktionell und geht schnell von der Hand. Also da ist jetzt nicht irgendwie was, eckt da nichts an. Was halt das von Phaser dann besonders gemacht hat, auch ist das Raumkampfsystem, das ist ziemlich cool und auch basiert hat auf dem von Starfleet Battles mit diesen Energieverteilungen, mit allem drum und dran. Das hat schon auch dieses, weil in den alten Filmen und der alten Serie waren die Kämpfe nicht so rasant und schnell geschnitten wie in den heutigen, sondern es waren einfach mehr, also der Kampf zwischen der Reliant und der Enterprise praktisch in Sonders Kante dauert, ja, ist halt das Langsames, was aufbaut, was eigene Spannungspunkte hat, auch Ruhemomente sogar teilweise hat und das kommt da eigentlich auch ganz gut und wird auch ganz gut verstärkt, das System.
Lanzi, du hast da glaube ich von dem Phaser-System fast alles, wenn man nicht alles täuscht.
Ich glaube, ich habe von so ziemlich alle Rollenspielsysteme zum Thema Star Trek so ziemlich alles. Also angefangen mit Phaser über eben Prime Directive, sei es jetzt im originären, ich glaube, Starfleet Battles durchaus verwandten System wie einem GURPS-Abwandlung, dann von LOG, also Last Unicorn Games, die Cypher und jetzt dann eben auch das Star Trek Adventures von Modipius und ja. Also ich kann zu die Systeme selber, also zu den Spielsystemen selber, kann ich relativ wenig sagen. Sind nie gemeistert oder so. Ich habe mir die Bücher sehr stark aus Sammelaspekten wegen dem Hintergrund gekauft. Was ich sagen kann, ist das, dass insbesondere bei Phaser und bei Last Unicorn Games gibt es extrem viel Quellenmaterial, das über die, sage ich mal, Standardgeschichten, über die Serien hinausgeht. Also was ich, es gibt bei Last Unicorn Games gibt es dann ein eigenes Sourcebook für die Andorianer, wo die Gesellschaft jetzt auch nicht mehr ganz Kanon natürlich erklärt wird. Und ich glaube, es gibt bei Last Unicorn Games gibt es eben Classic-Serie, Next Generation und New Deep Space Nine. Bei Decipher, das ist dann mehr in die Richtung Starships und Species und Settings, aber das geht sogar bis Voyager, glaube ich. Und das Star Trek Adventures, das deckt jetzt im Prinzip, glaube ich, so ziemlich alles ab, inklusive Enterprise. Und ich glaube, sie haben jetzt auch letztens einmal verlautbaren lassen, dass sie, glaube ich, jetzt auch die Lizenzen haben in Richtung Discovery bzw. Picard und halt Lower Decks. Also da wird definitiv viel. Und die haben zum Beispiel jetzt ein eigenes Klingon-Sourcebook ausgebracht, also wo du quasi das Ganze aus nicht aus Sicht der Föderation, sondern den Klingonen spielen kannst, was ich sehr spannend finde. Ja. Aber generell, also wenn man Ideen braucht, dann entweder Phaser, die haben relativ viel Abenteuer auch ausgebracht, was ich weiß, beziehungsweise was ich daheim habe, oder eben wirklich die Last Unicorn Games. Also zum Beispiel gibt es da zwei für mich ganz interessante Bände. Das eine ist eben neben Andorian Sourcebook gibt es zum Beispiel Holodeck Adventures, also wo es quasi oben der drinnen sind, die du auf dem Holodeck spielen kannst, so ist zwischen oben der. Und das andere ist quasi so All Our Yesterdays heißt es. Das ist Zeitreisen, auch mit alternative Zeitlinien und so weiter drinnen. Das habe ich recht spannend gefunden. Also die haben sich da relativ viel andauern, muss man ganz ehrlich sagen. Das ja, gefällt mir sehr gut.
Die von Last Unicorn, das Regelsystem, ist das ähnlich wie das von Faser oder variiert das ein bisschen?
Das ist komplett anders. Während das von Faser, wie gesagt, auf die 100 aufgebaut ist, ist bei den von Last Unicorn Games und später dann von Decipher von sechsseitigen Würfel basierend. Und auch natürlich auch, was der Manzi ja gesagt hat, das Material ist natürlich auch dementsprechend auch ausgebaut worden, weil er natürlich ein Rollenspiel mehr Informationen braucht als auf der Brücke. Das heißt, die Abenteuer, die spielen, die Serie spielt natürlich auf der Brücke, auf der Unterkunft, auf dem Planeten. Aber wenn man ein Rollenspiel spielen will, eigene Abenteuer kreieren will, braucht man ein bisschen mehr Grundinformation, dass man halt an, in diesem Rahmen was machen kann. Deswegen ist dann natürlich auch sehr viel Material rausgekommen, vor allem für das Faser-System, wie schon gesagt, ist ziemlich viel an Abenteuern und an Quellenmaterial zu der Zeit zur Original Series herauskommen. Und Last Unicorn Games hat sich da auch eben auch sehr spezielle Bände und sehr besondere Bände halt einfach hervorgeholt. Ja, aber das System ist ein anderes, das ist eine Art sechsseitige Würfel und würfelt so viele, wie viele Attribute man hat und addiert bestimmte Werte dazu und der höchste Wert zählt so quasi. Und dann gibt es noch irgendwelche besondere Regeln mit so einem Dramawürfel und ja, ganz einfaches, schlichtes, sage ich jetzt einmal, so System mit ein paar kleinen so Schmähs und Spielereien drinnen. Während das dann später von Decipher, weil das ist ja dann über Wizards und über diese eigene kleine Firma Decipher, die dann das Collectible Card Game auch gehabt haben, die haben dann die Lizenz gekriegt und die haben dann teilweise mit ein, zwei Leuten von Last Unicorn Games das neu aufgelegt, auch mit neuen Regeln. Da funktioniert es dann mit so einem zwei sechsseitigen Würfeln, wo einfach ein Wert dazu gezählt wird. Und aber auch schon recht auch detaillierten, sage ich jetzt einmal, Regeln für den Raumkampf natürlich. Und die neueste Inkarnation des Star Trek Adventures, das verwendet eben das von Modifius, das 2D20 System, wo man eben sich mit besonderen Punkten Würfel dazu kaufen kann und dann halt einfach eine bestimmte Anzahl von Erfolgen würfeln muss. Und wenn man drunter ist, ist man ein Erfolg, wenn das ein Fokus ist, sind es glaube ich zwei Erfolge irgendwie so und man muss einfach die Schwierigkeit, die in den Erfolgen angegeben ist, dann würfeln. Irgendwie so glaube ich ist das, wenn mir ganz täuscht.
Dann gibt es zusätzlich noch einen Effekt, also quasi das ist auf dem D6 dann der 6er, wo dann zusätzlich noch ein Zusatzeffekt generiert wird.
Stimmt, ja, die gibt es ja auch noch. Also das ist eigentlich ein recht schnelles System. Wobei das Adventures noch selber noch nicht gespielt.
Was mich interessiert hat, weil wir es ja vorher noch mal angesprochen haben, Prime Directive ist ja auch ein D20-System, wenn ich das jetzt richtig sehe.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr Prime Directive haben wir kurz durchgeblättert in irgendeinem Geschäft. Ich besitze es auch nicht. Konnte das gar nicht so sagen, aber ich glaube eigentlich, dass auf 100-Seiten-Ding, aber beim
Kunden. Also laut Wikipedia steht da D20 und GUPS basierend. Deswegen.
Ja, GUPS war halt 6-Seiten.
Ja, eben, das war ich eben ein bisschen irritiert, aber nur weil es bei Wiki steht, heißt nicht, dass er richtig korrekt ist. Wie wir mittlerweile wissen, ist da mit ziemlich viel Blödsinn drinnen.
Nein, es gibt einfach zwei Varianten davon. Es gibt die GURPS-Variante und es gibt die anderen. Ich glaube, das ist eine D20-Variante. Mhm. Wobei, sagen wir es jetzt bei Prime Directive, finde ich jetzt, wenn man in Richtung Star Trek Lore geht und so weiter, eigentlich nicht so interessant, jetzt das Regelsystem an sich, sondern ich finde die Ansätze, also wenn man jetzt irgendwas meistert, ja, findet man dort einfach trotzdem viel, aus meiner Sicht, auch interessante Ansätze, wie man es quasi hätte anders denken können, auch von der Entwicklung des Universums her, weil die eben sozusagen die eigene Zeitlinie fahren. Man, theoretisch könnte man wahrscheinlich in Star Trek Adventures mit nicht recht viel Aufwand wahrscheinlich auch so eine alternative Zeitlinie in die Richtung einbauen. Was mich fasziniert ist, dass die noch immer die Lizenz haben, Das ist stark, aber es hat ja ganz interessante Ansätze, muss ich sagen. Und ja, Star Trek Adventures zum Beispiel, die greifen halt, finde ich, so ganz klar auf den etablierten Star Trek Kanon zu und bewegen sich gefühlsmäßig vom Hintergrund her nicht viel hinaus, wann überhaupt. Bei Prime Directive hat man das halt quasi überhaupt nicht. Und auch bei Faser und Decipher, die haben sich halt einfach Sachen, ich sage jetzt einmal, traut. Ja, und einfach da Lore selber ein bisschen zugebastelt ist, stöhnweise sehr stark auch in Written Canon, also in die Bücher hineingeht, beziehungsweise dann wieder aufgegriffen wurde. Wenn man sich zum Beispiel jetzt das Andorian Sourcebook, das ich da ganz gern zitiere, anschaut und dann die Darstellung der Andorianer bei Enterprise, das hat total viele Parallelitäten. Also die haben sich das definitiv als Vorlage genommen. Mit der clan-basierten Struktur und so weiter, das ist total interessant eigentlich. Und ja, also da könnte man sozusagen einiges rausholen.
Wemse, wie hast du das empfunden, nachdem du ja das Regelwerk vielleicht nicht unbedingt kennt hast, aber zumindest das Setting kennt hast, wie hast du das Star Trek Adventures empfunden?
Es war halt als One-Shot aufgebaut, jetzt sind wir in die Regeln nicht so tief rein, so gerade mal oberflächlich, damit wir eben schön spielen können, aber selbst für das war es jetzt eigentlich, ja, es hat schon seine Eigenheiten gehabt, auch wenn es halt ein bisschen oberflächlich war jetzt. Zum einen dann, dass man sich eben laut Regeln offiziell wirklich ausreden kann, was die Technik-Sachen betrifft, wenn man es erklären kann, warum und wieso, dass das dann schon, zumindest habe ich das so verstanden, dass man da immer weiterkommt.
Das heißt, das ist eher erzähllastig, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere. Also weniger in Richtung D&D, mehr in Richtung Cthulhu.
Es war weniger zum Würfeln dann in solchen Situationen. Man hat einem dann gesagt, okay, man zieht den Hyperraumschlüssel aus und dort auf der Phasenspule tut man die Polarität umdrehen und voilà, es funktioniert. Also Würfeln war vielleicht zur Unterstützung dann noch, aber man hat so, man ist so auch drüber gekommen.
Patrick, wie war es für dich als Spielleiter vom Zugang her und wie hast das du empfunden, dass du das vermitteln kannst?
Naja, zum Universum muss ich schon auch ganz kurz was sagen. Also wir haben mit einer Runde gespielt, wo exakt der Wimsi und ich und noch ein anderer Star Trek gekannt haben. Und der Rest wollte einfach Rollenspiel und ich habe dann gesagt, ich könnte mir vorstellen, ein Star Trek Adventure eben zu machen als One-Shot. Dementsprechend habe ich es jetzt nicht so hundertprozentig am Star Trek-Universum ausgelegt, sondern dass auch für die Einsteiger was dabei ist. Also eben, wie der Wimsi schon gesagt hat, es ist eben, wenn du ein Ingenieur bist, dann ist laut Regelwerk vorgesehen, du hast deine Basiswerkzeuge dabei. Wenn du ein Mediziner bist, dann hast du deinen Medical Tricorder dabei. Den brauchst du jetzt nicht extra irgendwo aufgreifen oder irgendwo vorbereiten. Den hast du einfach und den kannst du verwenden. Das haben wir leider, also nachdem wir es nur aufs One-Shot gemacht haben, haben wir das jetzt nicht so genau einbauen können. Was mir extrem gut gefällt, ist zum Beispiel das Kampfsystem in Star Trek Adventures, wo es wirklich darum geht, nicht nach Initiative, sondern wer steht örtlich am nächsten. Und dann wird abwechselnd eigene Party, gegnerische Party gemacht. Und da geht es wirklich nach der räumlichen Nähe am fiktiven Spielbrett im Prinzip. Und von dem her, das hat mir sehr gut gefallen. Was man jetzt überhaupt nicht behandelt hat in dem Fall, was aber auch im Regelwerk ziemlich genau beschrieben ist, sind die Schiffskämpfe und die Schiffe selber. Da hätte ich jetzt eher auf einem kleinen Forschungsschiff aufgehängt. Aber zu dem sind wir dann, weil wir eben gesagt haben, wir machen es nur als One-Shot und da wer uns kennt, weiß, wir brauchen für One-Shot auch immer mehr als eine Session.
Das habe ich schon gehört, ja.
Muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, es ist eine geniale Truppe, mit der wir da gespielt haben und es sind auch so viele kreative Leute dabei, ich habe das ganze Adventure Island relativ straightforward geplant gehabt und da waren so viele Sachen dabei, auf die hätte ich gar nicht gedacht, dass da irgendwer was probieren kann oder irgendwer was fragen kann. Aber so, wenn man sich im Star Trek-Universum ein bisschen auskennt, ist es auch kein Problem mit den Grundzügen des Systems, also ein System, also ein Star Trek-Adventure zu spielen oder zu mastern.
Also das heißt, der Zugang war eigentlich relativ leicht, auch für unerfahrene Spieler.
Ja, schon. Also es waren durchaus auch einige dabei, die Star Trek, nennen wir es jetzt einmal, nicht so positiv gegenüberstehen, wie ich es gerne gehabt hätte. Und auch die haben nach kurzem Überlegen, also in das System sowieso eingefunden und sich dann auch mit im Universum zurechtgefunden.
Attila, hast du schon mal eine Runde mitgespielt oder aktiv geleitet im Adventures?
Im Adventures nicht, nein. Ich kenne die Regeln, so im Groben haben wir das Regelwerk durchgeflogen und ein bisschen als stellenweise gelesen, aber geleitet oder gespielt habe ich es noch nicht, nein.
Wie empfindest du so im Vergleich zu Klassikern wie Traveller oder ähnliches? Oder so, also vom Science-Fiction-technischen Ansatz her, findest du es da einfacher vom Zugang her oder abstrakter? Oder?
Naja, es hängt davon ab, worauf man Wert legt. Bei Traveller geht es ja mehr um die, eigentlich sehr stark um die Geschichte, was war von dem Charakter, bevor er zu dem gekommen ist. Das heißt, die berufliche Entwicklung, die bisherige vom Charakter ist sehr wichtig. Und auch die ganze Geschichte, die man sich davor macht, das ist bei Star Trek oft gar nicht einmal wirklich notwendig oder gewünscht. Dass, natürlich schon, dass man sich selber überlegt, wie passt mein Charakter rein, wie bei jedem Rollenspiel natürlich. Aber da geht es eher mehr um die Interaktion zwischen den Charakteren und um die Geschichte selber. Also ich würde den Fokus einfach anders sehen. das ist einfach, wie soll man sagen, Star Trek hat einfach gewisse Parameter unter Anführungszeichen, die es halt zu Star Trek machen, die gewisse Themen und gewisse Sachen, die vorkommen, wenn einem das gefällt, nimmt man Star Trek, wenn man eher was Freieres unter Anführungszeichen und etwas, was von einer anderen Sichtweise haben möchte, nimmt man ein anderes Rollenspiel oder eben zum Beispiel auch Traveller, das ist je nachdem, wie man möchte.
Patrick, du hast gesagt, wegen dem Kampf, du hast im Prinzip das unterteilt in so Zonen, also zwischen den zwei betroffenen Personen oder Parteien, je nachdem, wie weit das auseinander sind. Kann ich das vergleichen, eventuell so, wie es das bei Star Wars beim FFG-Rollenspiel hast?
Das ich jetzt leider nicht kenne. Nein, im Prinzip ist so, du hast Zonen, also es ist immer Gebiete auf der Karten. Nehmen wir an, du hast jetzt einen Wald, eine Wiesen, das ist ein Teich, dann ist wieder eine Wiesen und dann ist geht der Hügel auf. Und du hast im Prinzip pro Zone hast gewisse Charaktere stehen. Und die, was sich eben in dem Fall, du hast jetzt nicht so ein starres Bewegungssystem wie bei D&D, du kannst jetzt nicht nur 25 Meter gehen, sondern du kannst die innerhalb einer Zone kannst die bewegen, wie du willst. Und du musst halt nach und eben in der Zone sagen, ich stehe jetzt zum Beispiel gleich am Ufer vor dem Teich. Der andere steht halt mir gegenüber am anderen Ufer von dem Teich. Na, ist logisch, dass der im Prinzip dann die Interaktion beginnen möchte oder in dem Fall der die Aggression beginnen möchte, jetzt auch im Kampf anfängt. Und das ist eben dann der, was am nächsten steht, dann ist der, was am nächsten steht, vom Gegner dran. Und dann geht es so nach hinten, bis halt der Letzte, der von mir aus dann am Hügel oben schon steht oder der noch ganz im Wald ist, der vielleicht nur eine Beeinträchtigung hat, durch das, dass er nicht hinsieht, das ist dann im Prinzip der Letzte in der Runde und dann geht es wieder von vorne los. Und wie gesagt, innerhalb von einem Zug kann sich der dann, also kannst du eine Aktion machen und du kannst sie dann bewegen, sofern du eben nicht getötet wurdest.
Ich vermute mal, dass man im Prinzip so die klassischen Funktionen abdecken kann von einer Raumschiff-Crew, das heißt Engineer, Security und so weiter und Medizin. Mhm. Je nachdem nach der Schwärze und je nachdem, welches Zeitalter das man spielt im Endeffekt, weil bei der Enterprise sind es mitunter andere Schwärze, wie bei der Next Generation und Co. Gibt es irgendwas noch Außertürliches? Also kann ich zum Beispiel einfach irgendeinen freien Händler spielen oder sowas, also ein Nicht-Crew-Member? Oder ist es schon sehr stark angedacht, dass ich sage, okay, ich spiele grundsätzlich genau die Rollen, die immer ein klassisches Föderationsschiff bietet?
Du kannst natürlich Bridge-Crew spielen, das ist auch teilweise so gewünscht. Du musst natürlich aufpassen, wie du deine Charaktere hast, also die Charaktere für die Spieler jetzt. Wenn du einen starken Charakter hast, der den Captain spielen will, nachher wird es natürlich jetzt schwierig, dass du den irgendwie wieder zubringst, dass er mal sich hinten anstellt, weil er teilt nachher einfach Befehle aus, weil es ist ja eigentlich sein Naturell und als Captain seine Aufgabe. Du hast aber auch die Möglichkeit, und das hat mir eigentlich an dem System recht gut gefallen, wenn es jetzt sinnvoll ist, dass dein Main-Char, sagen wir jetzt einmal, der Chief Engineer, hat gerade irgendwas am Schiff zu erledigen und du brauchst aber für eine Außenmission einen Engineer, dann bleibt dein Main-Char am Schiff und du kriegst halt einen vorgenerierten Charakter, mit dem du nachher die Außenmission machst zum Beispiel. Und das ist eigentlich vom System her, du kannst also durchaus mehr als einen Char spielen. Und das hat, also in dem One-Shot, was ich damals gemacht habe, da haben wir von vornherein gesagt, der Captain ist ein NPC. Also den spielt keiner und als ab dem XO oder ab dem ersten Offizier quasi abwärts machen wir die Spielercharaktere. Und du kannst natürlich bei der Charaktererstellung auch, wenn du es wirklich würfelst, so lustige Sachen haben, wie ihr zum Beispiel zusammengebracht, ein Engineer, der aber Umschulung gemacht hat und eigentlich Medical-Ausbildung hat. Hat im Prinzip aber sein Medical-Training noch im Hinterkopf und versucht halt nachher jetzt als Character-Trait, muss er jetzt alles mit einer chirurgischen Präzision machen, auch wenn es nur die kleinste Reparatur ist. Und solche Sachen kannst du natürlich relativ cool und auch relativ lustig dann einbauen, je nachdem, wie es der eigene Charakter dann zulässt.
Okay, das heißt, du kannst das relativ schön verhindern, dass sie irgendwer benachteiligt wird, nachdem du einfach sagst, okay, der kann sowieso seinen anderen Charakter ausspielen. Das finde ich echt gut gelöst, ja. Und gut, wenn ich jetzt ein kleines Raumschiff habe mit drei Personen und ich habe drei Spieler, ist ein bisschen fad, dann geht es natürlich nicht.
Also es wird immer von einem vollen Crew-Komplement ausgegangen. Also egal, du kannst dann natürlich aussuchen, was für Schiff das du willst. Galaxy Class war jetzt ein bisschen über drüber, hätte ich jetzt mal gesagt. Aber wenn man jetzt also irgendwas mittendrin nimmt, so ein Miranda oder irgend sowas, wo halt so 300-400 Leute sind, dann hast du schon die Möglichkeit, dass du auch das Spiel so gestaltest, dass jetzt jeder zum Zug kommt, das sowieso und dass sich auch jeder gut einbringen kann in das Spiel.
Wenn ich jetzt das vergleiche mit den klassischen TOS- oder TNG-Serien, dann spielst du im Prinzip genau eine Episode für sowas nach, oder?
Genau. Kannst du im Prinzip die Zeitlinie kannst du aussuchen. Also es fängt an mit TOS. Du kannst Es gibt vorgefertigte Adventures, TOS, TNG, DS9, Voyager, Enterprise, glaube ich. Es gibt sogar, was ich auch sehr interessant gefunden habe, Mirror Universe, ein vorgefertigtes Adventure, was du auch spielen kannst.
Machen die Sinn?
Wenn es Spaß macht, warum nicht?
Ich wollte gerade auch sagen, wenn es Spaß macht, Sinn in dem Sinn, du kannst die Regeln, die dir das Star Trek-Universum gibt, freier auslegen, hätte ich jetzt einmal gesagt. So gerade so Prime Directive und solche Sachen gibt es natürlich im Mirror Universe nicht.
Also wie gesagt, also man, das storytechnisch klar ist, ist eh kein Thema, aber es ist halt oft so, dass wenn ich halt irgendwo anders bin, dass sie physikalische Gesetze oder was ändern konnten oder solche Dinge, dann macht es natürlich dann schon Sinn unter das, was ich als Sinn verstehe. Wenn ich jetzt sage, Wimsi, du möchtest wieder bei einem oder bei einer adäquaten Runde mitspielen als Angestellter der Enterprise D zum Beispiel, was war deine Rolle damals beim OneShot und was würdest du jetzt, wenn du das aussuchen konntest, für Rolle nehmen?
Also ich war am Science Trek, ich war Lieutenant First Grade, also eigentlich irgendwie, ja, nicht mehr ganz unten, aber halt noch mittendrin. Ja, das Problem ist, wir haben eben nur das Grundregelwerk gegeben, dass wir halt einmal den OneShot spielen können und durchgemacht. Jetzt habe ich mich jetzt mit dem noch nicht so wirklich ganz auseinandergesetzt. Wie es jetzt so ausschaut, okay, Charakterentwicklung, wie man dem weiter skillen kann, wie da die Level dann ausschauen. Aber generell würde ich gerne im Science-Track eigentlich bleiben.
Weil du jetzt gerade angesprochen hast, Wimsi, wegen der Weiterentwicklung, wie schaut es da aus beim Star Trek Adventures? Gibt es da ein Stufensystem oder gibt es einfach nur XP, wo du halt dann einfach Attributswerte veränderst? Oder gibt es überhaupt eine Entwicklung im Großen und Ganzen? Adela, weißt du das auswendig?
Beim Modifius nicht. Bei den alten hast du halt die klassischen XP gehabt und hast halt Werte ändern können. Aber beim Team vom Phaser hast du eher die Attribute nicht ändern können, nur die Skills und also die Fähigkeiten. Die Cypher und Last Unicorn Games hast du schon die Werte anpassen können.
Patrick, wie ist beim aktuellen?
Also bei Star Trek Adventures gibt es ein Reputation System, heißt es. Du gewinnst am Ende bei jeder Mission nicht nur XP, sondern auch Reputation-Punkte. Und mit deinen Reputation-Punkten kann es dann passieren, dass du quasi ein Level-Up in den höheren Dienstgrad hast. Das geht im Regelwerk von SDA bis zum Captain. Aus dem ganz einfach, also du könntest theoretisch zum Admiral auch befördert werden, aber da geht es halt darum, dass bis zum Captain kann der Kommandant des Schiffes die befördern und alles drüber macht die Admiralität. Und es ist normalerweise so, dass wenn du Admiral bist oder Captain wirst, dann machst du quasi ein Spin-off auf ein eigenes Schiff. Und wenn du Admiral bist, nachher bist du dann halt quasi entweder im Headquarter oder auf irgendeiner Space Station unterwegs. Deswegen, was in-game geht, ist quasi bis Captain. Wenn du dann Captain Rank hast, nachher bist du dann überlegen, bleibst du auf dem Schiff oder normalerweise kriegst du ein eigenes Schiff mit einer eigenen Crew und kannst aber im Zuge, wenn du dich bei einer Mission dann falsch verhaltest oder schlechte Entscheidungen triffst, kann die Reputation und der Rang auch wieder aberkannt werden. Das heißt, es geht nach oben und nach unten.
Und die Attributswerte und Fertigkeitswerte, falls sowas existiert in der Richtung, kann man die noch variieren, anpassen, verbessern, verschlechtern? Außer indem man Arm und Bein abnimmt oder sowas?
Ja, kann man. Du kannst sie natürlich selbst mit also die Attributswerte ändern sich jetzt eher weniger. Was sich ändert, du kriegst bei gewissen Leveln kriegst einen Fokus und ein Talent dazu. Also Talent ist jetzt da zum Beispiel, beim Trill wäre der Talent, das heißt, du bist jetzt gejoint, also du hast jetzt einen Symbionten gekriegt und hast dadurch noch mehr Erfahrung.
Das heißt, das ist dann eher so vergleichsweise wie die Feats und ähnliches bei D&D?
So ungefähr, ja.
Das heißt, eigentlich dann eher so wie früher, dass man die Attribute weniger verändert, also die körperlichen Eigenschaften, sondern einfach nur in erster Linie irgendwelche zusätzliche Funktionen oder was, oder wahrscheinlich verbessert, irgendwelche Vertiefungen, Expertisen hat in diversen Bereichen.
Ja, eher so.
Wann du jetzt, Adela an dich gerichtet, wann du jetzt sagst, okay, es möchte jetzt irgendwer mit Star Trek anfangen zum Spielen. Wurscht, ob gleich seine Englischkenntnisse, welches System, beziehungsweise unter welcher Voraussetzung würdest du dem oder derjenigen eins von die verfügbaren Systeme empfehlen?
Zur Beantwortung dieser Frage muss ich ein bisschen ausholen. ich bin eigentlich kein Freund von Universalsystemen. Aus dem Grund, weil ich finde, dass die Stimmung eines Hintergrundes oft sehr stark von dem, also sehr stark davon auch transportiert werden kann, wie das System funktioniert. Und zum Beispiel durch Karten bei einem Western-Setting oder diverse andere Geschichten. Da gibt es einfach viele Optionen und Möglichkeiten, wie man das Setting durch das entsprechende passende System verstärkt. Und bei Star Trek ist es eigentlich sehr markant, weil wenn du zum Beispiel das, die Original Series magst, dann in dem Bereich man spielen möchte, dann passt einfach das Phasensystem extrem gut dazu. Es ist dieses leicht angestaubte, die 100-System, das ein bisschen, ja, es wirkt ein bisschen altbacken, aber es passt einfach hervorragend zu dem Setting dazu und es passt super. Genauso auch das Kampfsystem ist ein bisschen lang, mit dem Energiepunktverteilen und so, das aber es passt wie Faust aufs Auge. Währenddessen, wenn man ja bei den neueren Inkarnationen dann kommt, also zu Last Unicorn Games, das passt super zu dem Next Generation, zu Deep Space Nine, die Systematik und jetzt auch mit den actiongeladenen Filmen und Serien, da passt einfach das System von Star Trek Adventures eigentlich ganz gut dazu. Also das hat sich eigentlich ganz gut angepasst und das passt, um es so zu sagen, ganz gut zu den jeweiligen Ehren dazu. Natürlich kann man mit dem Star Trek Adventures die älteren Settings spielen, ist auch so gedacht. Aber kurzum, also wenn man das anfangen möchte, ist natürlich Star Trek Adventures die erste Anlaufstelle, würde ich sagen. Das ist das neue System, das unterstützt wird, das ein zeitgemäßes System hat und insofern, ja, da kann man auch nichts dagegen. Und wenn man sich jetzt für die Original Series im Besonderen interessiert, da kann ich eigentlich dann fast nur empfehlen, das Phasensystem einmal zumindest einmal anzuschauen. Das war halt auf jeden Fall eine Option. Ansonsten zu den Last Unicorn und die Cypher Games würde ich eigentlich nur greifen, wenn man ein bisschen Hintergrundinformation zu bestimmten Dingen braucht, die es vielleicht jetzt noch nicht gibt. Aber regel- und ablaufmechanisch macht es eigentlich fast keinen Sinn, würde ich sagen.
Wie würdest du das sehen, Patrick, als Inhaber des aktuellen Regelwerks?
Eigentlich, wenn man schon mal irgendeine Berührung mit Rollenspielen gehabt hat, macht es eigentlich relativ einfach, dort einzusteigen. Und ich sehe es eigentlich, es ist ein sehr gutes, ein sehr faires Regelwerk. Und vor allem, du kannst dort auch wirklich auch viel rollenspielmäßig machen, was du jetzt nicht unbedingt sofort auf einen Würfel zurückgreifen musst, sondern auch wirklich sagen, okay, das ist jetzt, das spiele ich mir jetzt so aus mit den Charaktere. Von dem her gefällt es mir eigentlich auch für Einsteiger sehr gut.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das war nicht so ganz so gelöst, wie es du vorgestellt hast, oder das kommt mitunter Schwierigkeiten machen, wenn das jetzt irgendwer unbedarft, also sprich einer, der nicht so viel Erfahrung hat wie du und damit in Berührung kommt und das halt dann leiten würde oder so? Oder würdest du sagen, nimm das Büchel und...
Ich finde, die Charaktererstellung ist eigentlich relativ, für einen Anfänger relativ mühsam bei SDR, weil du musst eigentlich vorher schon ein Bild von deinem Charakter haben, bevor du zum Würfeln anfängst oder bevor du zum Erstellen vom Charakter anfängst. Und das habe ich eigentlich, also wie gesagt, schon nachdem wir es als One-Shot gespielt haben, haben wir die Charaktere für alle anderen erstellt. Und da bin ich eigentlich relativ lang gesessen, weil du musst dann immer wieder auf Tabellen zurückgreifen, dann musst du immer wieder sagen, es können lustige Sachen rauskommen, aber der Wurf passt mir da jetzt eigentlich überhaupt nicht ein, weil sich der Charakter bis jetzt in eine komplett andere Richtung entwickelt hat und gerade solche Sachen hast. Also Charaktererstellung ist gewöhnungsbedürftig, hätte ich jetzt
mal gesagt. Das heißt, weil du sagst, du müsstest davor ein Bild haben und dann entwickelt das sich trotzdem ein bisschen anders. Das heißt, du müsstest im groben Zügen ungefähr wissen, in welche Richtung dass du hin entwickeln willst mit dem Charakter oder von der Persönlichkeit her oder von den Attributen her oder gesamt oder wie kann man es vorstellen?
Als erstes musst du mal entscheiden, welche Rasse will ich haben. Du hast gewisse Rassen vorgefertigt, die gibt es fix fertig mit Wurftabellen und allem möglichen drum und dran. Es steht aber im Regelwerk explizit drin, wenn dir das nicht zusagt, dann kannst du dir eine eigene Rasse erstellen oder eine Rasse erstellen, die jetzt da nicht vorgefertigt ist und nimmst halt die Werte so an, wie es für die passen, mehr oder weniger. Und du musst eben, das ist die erste Entscheidung, die du treffen willst, bin ich ein Mensch, bin ich Andorianer, bin ich Vulkanier und von dem aus hat eigentlich jeder ein gewisses Bild von der Rasse. Ich meine, jeder weiß jetzt, dass die Tellariten zum Beispiel jetzt nicht die friedliebendsten Typen sind, sondern dass die gerne mal Wortgefechte austragen und so weiter. Und so wenn einen diplomatischen Track machen zu lassen, es ist. Haben wir jetzt gesehen in Lower Decks, ja, es geht. Auch Tellariten können Captains werden und auch diplomatisch gut sein.
Ist aber eher die Ausnahme als wie die Regel.
Genau, ja. Und solche Sachen, also du musst schon, für meinen Geschmack, musst mit der Materie des Universums und auch mit dem, wie du dann spielen willst, eigentlich schon ein bisschen vertraut sein, bevor du mit der Charaktererstellung anfängst.
Das heißt, du würdest auf alle Fälle, wann das eine neue Gruppe sein sollte, zumindest einer davon sollte ein bisschen Ahnung haben, damit er das im Vorfeld ein bisschen sich überlegen kann, was da, wie er die Gruppen halt dann ausrichten würde.
Ich würde die Charaktererstellung auf jeden Fall gemeinsam machen.
Fürs Kampagnenspiel eignet sich natürlich auch, haben wir gesagt, in allen möglichen Variationen. Gibt es irgendwo was, wo du sagst, okay, gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das ist einzigartig gegenüber den anderen Systemen, was offizielle Lizenzgames sind im Star Trek-Universum? Oder würdest du sagen, das sind im Prinzip alle gleich, bis auf das Würfelsystem ist halt ein bisschen anders und ein paar Kleinigkeiten sind anders, aber es gibt nichts Markantes, was unterscheidet?
Naja, es ist schon alle im Star Trek-Universum, insofern kann es auch nicht wirklich grundlegende Unterschiede geben. Und natürlich ist das System dann entsprechend dann das Einzige, was es unterscheidet. Aber rein vom, und vom Feeling, vom Flair habe ich es eigentlich eh schon vorher gemeint. Also das trifft eigentlich ganz gut die einzelnen Zeitalter, in denen die jeweiligen Spiele erschienen sind. Sage jetzt einmal die letzten, wenn man die letzten 30 Jahre Zeitalter bezeichnen kann. Oder eigentlich 40 Jahre, wenn man es geht. Uiuiui, 40 Jahre eigentlich. Und insofern, wie gesagt, also die für neuere Gruppe und alles drum und dann würde ich die einfach, die, ist das Neue schon ganz in Ordnung. Also da gibt es, das hat einige Mechanismen, die halt in zeitgemäß aufgearbeitet sind. Ich kenne es halt nicht, sage jetzt einmal im Detail. Ich habe es einmal durchgelesen, ein bisschen dort durchgeschmückert, jetzt nicht im Detail natürlich gelesen, aber hat eigentlich einen ganz soliden Eindruck gemacht, auch von der Aufmachung her, aber gut, Modifius macht jetzt eigentlich, da kann man nichts dagegen sagen. Und das System ist, hat sich natürlich auch schon ein bisschen bewährt in allen, in den anderen Rollenspielsystemen, weil das ist ja nicht das erste Mal, dass sie es verwenden. Und ja, das 2D20-System ist ja schon etwas älter, das kommt in vielen ihrer Publikationen, oder fast in ihrer Hauspublikationen vor. Angefangen von den Conan bei den alten, mit diesen Mutant Chronicles. Ja, aber ansonsten haben sie halt ziemlich viele Spiele mit diesem System.
Also, wie ich schon vorher gesagt habe, gefällt mir recht gut das INI-System mit dem Abstand eben, dass das abwechselnd dann funktioniert. Und was mir auch sehr gut gefällt, das ist eben beim Würfel, wenn du den D6 einsetzt, ist eben der Effekt, der dann noch zusätzlich zustande kommen kann. Das heißt, das kann da helfen, kann da aber auch, also im Normalfall hilft es, da kann aber auch dagegen sein. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, irgendwas zu reparieren und ich würfel den Effekt, dann wird das Ding repariert und zusätzlich bin ich draufgekommen, dass ich das eine Teil dort in der Maschine eigentlich gar nicht brauche und deswegen habe ich das jetzt zusätzlich noch bei mir drinnen. Nur, also blödes Beispiel, das sind halt so Kleinigkeiten, die noch recht cool sind in dem System.
Also wie gesagt, ich glaube, Patrick hat es ja schon vorher ein bisschen angesprochen, bei Star Trek muss man nur auf eins ein bisschen aufpassen, wie bei allen Systemen, wo halt einer irgendwie vielleicht einen höheren Rang hat, ist die Gruppendynamik. Dass man da ein bisschen aufpasst und ein Auge drauf hält, dass da nicht einer zu kurz kommt und einer ein bisschen sehr den Spotlight sich drängt. Es gibt zwar Systemmechanismen, die das ein bisschen in Kontrolle bringen können, aber schlussendlich liegt es auch in der Verantwortung der Spieler und des Spielleiters, dass das ausbalanciert bleibt. Und gerade bei solchen Spielen muss man ein bisschen aufpassen drauf und schauen, okay, passt es für mich, dass ein Spieler den Captain spielt oder sollte es doch lieber ein NPC sein? Und da würde ich eher empfehlen, einmal eher den vorsichtigen Weg zu gehen und schauen, dass die Charaktere alle ungefähr mit dem gleichen Verantwortungsbereich und Autoritätslevel anfangen und dann kann man sich hintasten und mal schauen, okay, ob das vielleicht so oder so funktioniert. Und das würde auf jeden Fall noch Gruppen, die damit noch nicht so viel Erfahrung haben, ein bisschen anraten.
Kann ich nur unterstreichen.
Wenn du jetzt Mitglied der Enterprise sein könntest, Patrick, welches würdest du sein wollen oder welche Funktion würdest du innehaben wollen? Also du als Spieler.
Welche Ära?
Such das aus.
Definitiv Ingenieur auf der Enterprise D.
Wimsy bleibt bei seiner Aussage von vorher?
Sein, sehr.
Ate?
Original Series Captain.
Ja, dann würde ich sagen, beschließen wir die Runde. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Mitmachen. Dann sage ich danke und tschüss, baba.
Live long and prosper.
Tschüss.
Tschüss.
Für dich.
Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentoeter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast@drachentoeter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.